Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier zu dem Endlagesymposium 2008. Das Thema Endlagerung ist ja durch die Presse rauf und runter gegangen. Und wir freuen uns heute, Herrn Bundesumweltminister Gabriel begrüßen zu können, der hier die Eröffnungsrede halten wird, trotz seines doch so sehr eng gedrängten Terminkalenders, wie Sie ja selbst live beobachten können, immer wieder im Fernsehen. Herr Gabriel,
lieber Herr Ahrens, ich hoffe nicht, dass sich der Terminkalender vollständig aus dem Fernsehen ergibt. Sonst müsste ich mal mit meiner Pressestelle reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst einmal herzlichen Dank und herzlich willkommen zu unserem Endlagersymposium, insbesondere diejenigen unter Ihnen, die aus dem Ausland zu uns kommen, heiße ich herzlich willkommen als Referentin und Referenten, als diejenigen, die uns mithelfen sollen, eine Debatte neu zu beginnen, die in Deutschland jedenfalls nicht so geführt wird, dass man den Eindruck haben kann, dass die Grundlagen einer Verständigung über den Umgang mit radioaktiven Abfällen in unserem Land weitgehend geteilt werden. Sie alle haben erleben können, beim Reinkommen, bei der Berichterstattung, bei einigen Plakaten, die Sie hier finden, dass das Thema Endlagerung wie eh und je in Deutschland ein hoch umstrittenes Thema ist. Und es liegt nicht nur daran, dass wir in den letzten Wochen und Monaten Grund genug hatten, in unserem Land über die Frage zu diskutieren, wie in der Vergangenheit eigentlich mit den radioaktiven Abfällen umgegangen worden ist. Stichwort das Thema ehemaliges Salzbergwerk Asse 2, das uns in erheblichem Maße Sorgen bereitet, weil dort eine sichere Endlagerung eben nicht gewährleistet werden konnte. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn eine persönliche Beurteilung und Wahrnehmung machen über etwas, was wir, glaube ich, relativ schnell versuchen müssen, durch das Verfahren, die Art und Weise, wie wir über das Thema Endlagerung radioaktiver Abfälle beraten, zu beenden. Es gibt aus meiner Sicht zwei Formen des fundamentalistischen Umgangs mit dem Thema Endlagerung. Eine Form ist zu sagen, wir machen einfach weiter mit der Nutzung der Atomenergie und der Kernenergie und irgendwie werden wir das Thema Endlager schon lösen, im Zweifel setzen wir auf den Standort, den wir aus politischen Gründen einmal ausgewählt haben, auf Gorleben, ohne sich der Frage zu stellen, ob man damit den internationalen Anforderungen an die Auswahl eines Endlagerstandortes gerecht wird. Sozusagen die Augen zu verschließen vor den Problemen, die die Auswahl des Standortes Gorleben bereits im Verfahren mit sich gebracht haben. Die zweite Form des Fundamentalismus ist, so zu tun, als gäbe es die Möglichkeit, auf ein Endlager zu verzichten in Deutschland. Ich bin nahe genug in der Politik, um zu ahnen, dass wir niemals in Deutschland einen Standort finden werden, der überhaupt nicht umstritten ist. Mindestens diejenigen, die sozusagen im Umfeld eines denkbaren Endlagerstandortes wohnen, werden, na, sagen wir mal, mit begrenzter Begeisterung die politische Debatte verfolgen. Und was immer wir an Transparenz liefern, was immer wir an Sicherheitskriterien liefern, natürlich wird jeder Standort auch in Zukunft umstritten bleiben. Aber die Position einzunehmen, sozusagen gegen jeden Standort vorzugehen, ist auch eine Form des Fundamentalismus, mit der wir der politischen Aufgabe, die wir vor uns haben, nicht gerecht werden. Diejenigen, die für die Nutzung der Kernenergie sind, und diejenigen, die gegen die Nutzung der Kernenergie sind, haben wahrlich nicht viel gemeinsam. Aber etwas müssen sie gemeinsam haben, nämlich die Entscheidung und den Willen zur Suche für eine sichere Endlagerung des bereits entstandenen Atommülls, meine Damen und Herren. Eine Lösung wird es in Deutschland nicht geben können. Kein Endlager. Und deswegen ist es notwendig, dass wir die politische Debatte von Neuem beginnen. Wenn wir etwas zuerst endlagern sollten, dann die politische Endlagerung dieser beiden Extrempositionen. Die einen, die sozusagen per se für Gorleben sind und die anderen, die per se gegen jeden Standort sind und versuchen dafür jeweils Widerstand zu erzeugen. Der Weg, wie man das schaffen kann, diese beiden Extrempositionen auszuschalten, geht, glaube ich, ausschließlich über ein Verfahren. Ein Verfahren, das transparent, offen, für jeden zugänglich und für jeden kritisch zu hinterfragen ist. Ein Verfahren, bei dem es keine politischen Vorentscheidungen gibt, die bestimmte Standorte auswählen oder andere Standorte ausscheiden. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie man Schritt für Schritt aus einer in Deutschland sehr verfahrenen Diskussion herauskommen kann. Sehr verfahren immer noch, weil die Frage des Ausstiegs, von der wir in Deutschland gedacht haben, sie sei entschieden, eben bei jeder politischen Entscheidung über die Bundestagswahlen neu entschieden werden muss. Das heißt, die Hoffnung, einen Teil der Befriedung der Kernenergiedebatte und der Endlagerdebatte zu erreichen, indem man sich zu einem Ausstieg aus der Atomenergie entscheidet, ist mindestens auf absehbare Zeit nicht zu erreichen. Die Frage wird weiter politisch umstritten sein. Aber offen im Verfahren für die sozusagen für die Anforderungen, die wir an ein solches Endlager stellen, das ist, glaube ich, die wesentliche Voraussetzung, um diese beiden Extrempositionen verlassen zu können. Ich will gleich vorab sagen, dass ich auch nicht dafür bin, so lange zu warten, bis wir sozusagen gar nicht anders können, als die Endlagerfrage in Deutschland zu internationalisieren. Ich halte es für absolut unvertretbar, eine Position einzunehmen, bei der im Ergebnis aus Feigheit vor der Entscheidung im eigenen Land wir Sicherheitskriterien und Sicherheitsanforderungen im Zweifel akzeptieren müssten bei einer Internationalisierung der Endlagerfrage, die wir im eigenen Land nicht akzeptieren würden. Ich habe viel Verständnis dafür, dass gelegentlich die Frage gestellt wird, ist es eigentlich sinnvoll, international, europaweit, in vielen Ländern einen aufwendigen Suchprozess zu beginnen, Milliarden Euro zu investieren, um dann in unterschiedlichen Ländern mehrere Endlager zu errichten für ein relativ überschaubares Volumen an zu entlagerndem hochradioaktiven Abfällen. Ich glaube aber, dass man sich einer internationalen Diskussion nur dann stellen darf, wenn man im eigenen Land einen Endlagerstandort gefunden und durchgesetzt hat. Wer das nicht tut, begibt sich in die Gefahr der Erpressbarkeit. Erpressbarkeit, was die Anforderungen, die Sicherheitskriterien an das Endlager angeht, sodass selbst diejenigen, die sozusagen über Internationalisierung der Endlagerfrage nachdenken, vorab aufgefordert sind, im eigenen Land einen sicheren Standort auszuwählen und politisch auch durchzusetzen. Es gibt also keinen Weg vorbei an der Frage, wohin gehen wir mit dem bereits existierenden Atommüll aus Kernkraftwerken, aus Forschungseinrichtungen und auch aus der medizinischen Nutzung von Strahlung. Deswegen, meine Damen und Herren, möchte das Bundesumweltministerium mit den hier Versammelten und sicherlich auch vielen anderen, die in Deutschland an dieser Frage Interesse haben, diesen Dialog neu beginnen. Aus meiner politischen Position heraus würde ich sagen, wir können nicht anders, als den Versuch zu unternehmen, so zu tun, als ständen wir in einer Situation einer neuen Entscheidung. Den Versuch zu unternehmen, sich ein Stück weit von dem Ballast der politischen Diskussionen der Vergangenheit zu entfernen und zu befreien und mit Blick auf das, was im Ausland passiert, Erfahrungen zu sammeln, wie in anderen Ländern die Endlagerfrage angegangen wird und am Ende entschieden wird. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in der Schweiz oder in Frankreich, aber auch in Finnland finden wir Beispiele dafür, dass damit anders und aus meiner Sicht jedenfalls fairer und transparenter umgegangen wird, als das bislang in Deutschland der Fall gewesen ist. Wir haben vor etwa 2 Jahren als Bundesumweltministerium dafür einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt, der in der politischen Situation, in der wir in Deutschland zurzeit sind, sich jedenfalls nicht hat durchsetzen lassen. Insbesondere die Länder, die von einem denkbar alternativen Standortvergleich betroffen werden, in Süddeutschland haben sich einer solchen Entscheidung in der Großen Koalition verweigert. Deswegen sind wir bei der Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle nicht weitergekommen. Immerhin, wir haben einen Standort in Deutschland für schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, die sozusagen den höchsten Sicherheitsanforderungen genügt, Schacht Konrad, in Salzgitter. Dass das in Salzgitter auch nicht zu Beifallsstürmen führt, kann ich ganz gut beurteilen. Es handelt sich dabei immerhin um meinen Wahlkreis. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, im eigenen Wahlkreis ein Endlager durchzusetzen. Trotzdem sind wir in diesem Schritt einen Schritt weiter. Was wir jetzt schaffen müssen, ist auch die Endlagerfrage für hochradioaktive Abfälle erneut in die Debatte zu bringen und so zügig wie möglich zu klären. Während die Einladung radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung eben durch Schacht-Konrad mittelfristig gelöst sein wird, zeichnet sich für die Entsorgung der hochaktiven Abfälle bislang eben keine Lösung ab. Die in Deutschland anfallenden hochaktiven Abfälle machen zwar nur einen Volumenanteil von ca. 10% der insgesamt in Deutschland bis zum Jahr 2040 prognostizierten radioaktiven Abfälle aus, sie enthalten jedoch mehr als 99% der anfallenden Radioaktivität. Voraussichtlich werden ca. 24.000 Kubikmeter hochaktive Abfälle in dem für diese Abfälle einzurichtenden Endlager eingelagert werden müssen. Ein betriebsbereites Endlager für diese Abfälle sollte spätestens bis zum Jahr 2035 zur Verfügung stehen, da ab diesem Zeitpunkt Schritt für Schritt die Aufbewahrungsgenehmigungen für die Transportbehälterlager sowie die Genehmigung für die Standortzwischenläger auslaufen. Meine Damen und Herren, selbst wenn man Gorleben weiter verfolgen würde als einzigen Standort, wären wir mit Sicherheit nicht vor 2025, 2030 in der Lage, in Gorleben einzulagern. Das sollte diejenigen ein bisschen nachdenklich machen, die in der Öffentlichkeit den Eindruck versuchen zu vermitteln, Gorleben sei sozusagen zeitnah zu realisieren. Allein der Langzeitsicherheitsnachweis, der für Gorleben nicht erbracht worden ist, braucht mehr als 10 Jahre. Aber selbst diejenigen, die aus ihrer Haltung für die weitere Nutzung der Kernenergie sich bislang für Gorleben entschieden haben, sollten sozusagen vor dem Hintergrund der Erfahrung mit den Urteilen deutscher Oberverwaltungsgerichte sich überlegen, ob es eigentlich klug ist, bei einer so zentralen Frage, bei der wir bis 2035 eine Lösung herbeigeführt haben müssen, ausschließlich auf ein Pferd zu setzen. Wenn man beim Pferderennen nur ein Pferd aus dem Stall lässt und sich das untereinander ein Bein bricht oder in unserem Fall vom Oberverwaltungsgericht erschossen wird, dann beginnt man das Verfahren von vorne. Und dann ist eins sichergestellt, bis 2035 werden wir kein Endlager haben, um entsprechend zu entlagern. Also selbst diejenigen, die ein Interesse in einem schnellen Sicherstellung einer Endlagerung für hochradioaktive Abfälle haben, aus Sicht der Kernenergiebetreiber, dürfen sich aus meiner Sicht nicht auf einen einzigen Standort konzentrieren. Die Gefahr, dass im Ergebnis wir das Verfahren von vorne beginnen müssen, sehr viel Zeit verlieren und dann 2035 mit nackten Händen dastehen und keinen Standort gefunden haben, ist aus meiner Sicht außerordentlich groß. Die Vergangenheit hat eindeutig gezeigt, allein und vor allen Dingen gegen den Willen zentraler gesellschaftlicher Gruppen kann die große Aufgabe der Endlagerung nicht gelöst werden. Es bedarf der Kompetenz und des Engagements aller. Nur wenn alle zentralen Akteure bereit sind, sich ein Stück weit von ihren bisherigen Positionen zu bewegen, kann eine Lösung gefunden werden. Das gilt, wie gesagt, auch für die Atomkraftgegner. Jegliche Lösung verhindern zu wollen, führt dazu, dass aus den jetzigen Zwischenlägern Endlager werden, die keinesfalls sicherer sind als die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen. Wie Akzeptanz für eine Endlagerentscheidung erreicht werden kann, muss deshalb im Vordergrund der Diskussion stehen. Damit diese Frage aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wird, haben sich zur Vorbereitung und Planung dieses Endlagersymposiums Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Interessen in einem Programmkomitee zusammengefunden. Der Prozess war nicht immer leicht, wie ich gehört habe, und viele kontroverse Diskussionen wurden geführt. Ausgangspunkt war übrigens mein Besuch in der Region Gorleben und der Wunsch der dortigen Bürgerinitiativen, insbesondere der Gatower Runde, ist sozusagen vorgetragen worden, ein solches Symposium durchzuführen und dazu im Vorfeld bereits ein Programmkomitee zu gründen, um die Beteiligung bereits bei der Fragestellung in der Organisation dieser Diskussion deutlich werden zu lassen. Ich danke ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Institutionen in dem Programmkomitee, vom Bundesamt für Strahlenschutz über die Bürgerinitiativen, die Evangelische Kirche, den beteiligten Landkreisen bis hin zum Land Baden-Württemberg, das sich freundlicherweise bereit erklärt hat, ebenfalls mitzuarbeiten. Wenn Sie mir eine sozusagen Nebenbemerkung gestatten, dass ausgerechnet das Land, das am stärksten von der Endlagerdiskussion betroffen ist, das Land Niedersachsen, nicht den Mut hatte, im Programmkomitee mitzuarbeiten, hat mich sozusagen als Niedersachsen besonders enttäuscht. Umso mehr freue ich mich, dass das Land Baden-Württemberg sich offensiv dieser Auseinandersetzung gestellt hat. Bitte? Aber schön vom Land Baden-Württemberg. Ja, wir müssen immer die loben, die es gemacht haben. Dann macht man schon deutlich, wen man dabei nicht loben kann. Meine Damen und Herren, ich denke, ja, selbst bei so schwierigen Fragen darf einem ja der Humor am Ende nicht abhanden kommen. Und ich denke, dass dieses Programmkomitee wirklich ein Vorbild ist für das, was wir in Zukunft schaffen müssen. In die Zukunft blicken kann nur der, der die Lehren aus der Vergangenheit und der Gegenwart gezogen hat. Deutschland macht eben derzeit alle Phasen der Endlagerung durch. Das Endlager Moorsleben für schwache und mittelradioaktive Abfälle in Sachsen-Anhalt sowie das ehemalige Forschungsbergwerk Asse in Niedersachsen, in das ebenfalls schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert wurden, müssen stillgelegt und saniert werden. Insbesondere die Asse hat, wie wir alle wissen, in den letzten Monaten viele zumeist negative Schlagzeilen gemacht. Übrigens, mich hat heute Morgen gewundert bei einem Bericht eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders, wie wenig trotz der großen Berichterstattung offenbar immer noch klar ist, dass die Asse mit dem, was dort passiert, mit der Frage Gorleben nichts zu tun hat. Die Tatsache, dass wir Gorleben nicht entscheiden und keine Endlagerung für hochradioaktive Abfälle in Deutschland haben, hat mit der Frage der Sanierung des Salzbergwerkes Asse mal schlicht überhaupt nichts zu tun, sondern natürlich müssen wir die Asse sanieren, völlig unabhängig davon, wie wir in der Frage des Endlagers für hochradioaktive Abfälle weiter vorgehen. Und wir haben mit Schaff-Konrad ein sicheres Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und um die geht es in der Asse. Von daher wäre es gut, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten die Unterschiede nochmal deutlich machen. Übrigens, das Bundeskabinett wird, soweit ich das beurteilen kann, am nächsten Mittwoch gemeinsam die Entscheidung treffen, dass zum 1. Januar 2009 die Verantwortung für die Sanierung des de facto Endlagers Asse 2 von dem Bundesministerium für Forschung und Technologie und der Helmholtz-Gesellschaft auf das Bundesamt für Strahlenschutz und auf das Bundesumweltministerium übergeht. Es hat ein bisschen gedauert, deshalb, weil wir sicher gehen wollten, dass das Bundesamt für Strahlenschutz auch die materiellen, die finanziellen und die rechtlichen Voraussetzungen hat, dies qualifiziert betreiben zu können und wir nicht durch Schnellschüsse sozusagen das, was in der Vergangenheit passiert hat, und durch eine mangelnde Ausstattung und eine schlechte Struktur in der Abarbeitung fortsetzen. Von daher gilt auch hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Ja, die Frage, Konrad, ist natürlich bei all denen, die auch dort wohnen, umstritten. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, es gibt bei uns in Deutschland folgendes Verfahren. Sie betreiben ein Planfeststellungsverfahren nach Atomgesetz, wie es übrigens für die Asse gefordert wird. Es ist ganz interessant, dass diejenigen, die gegen Schaff-Konrad sind, und dort das Bundesamt für Strahlenschutz, das Schaff-Konrad ja durchgesetzt hat, kritisieren, auf der anderen Seite fordern, dass das Bundesamt für Strahlenschutz für die Asse zuständig werden soll. Dieses Planfeststellungsverfahren hat alle Voraussetzungen erfüllt, die bei Moorsleben und Asse nicht eingehalten worden sind. Schaff-Konrad ist ein Beispiel dafür, wie man ein Planfeststellungsverfahren nach Atomrecht korrekt führt. Die Asse und Moorsleben sind Beispiele dafür, was passiert, wenn man kein Planfeststellungsverfahren korrekt durchführt. Wenn man keine Langzeitsicherheitsanalyse macht, wenn man keine Störfallanalyse macht, wenn man das alles nicht einhält, dann passiert das, was in der Asse und in Moorsleben passiert ist. Konrad hat diese Voraussetzungen erfüllt. Diejenigen, die sich damit nicht abfinden wollen, hatten und haben alle Möglichkeiten, vor Gericht dagegen vorzugehen. Diese Entscheidung, gucken Sie, damit beginnt das Beispiel dafür, wie schwierig es ist. Ich will doch nicht der Meinung sein, dass Sie sozusagen Ihre Meinung gegen meine austauschen müssen. Das verstehe ich nicht unter Meinungsaustausch. Aber Sie müssen akzeptieren, dass das Verfahren so ist, dass man sich gegenseitig zuhören muss. Und wenn Sie nachher in den Diskussionen sich beteiligen, werden wir Ihnen auch zuhören. Aber wenn wir es noch nicht mal schaffen, bei der Eröffnung der Veranstaltung den jeweils anderen ausreden zu lassen, um dann hinterher zu sagen, was man an der Haltung falsch findet, dann werden wir in Deutschland gar nichts lösen. Und dann machen wir... Und dann machen wir so weiter wie bisher und kippen unseren Kindern und Enkelkindern die Probleme vor die Tür, weil wir nicht mal in der Lage sind, uns zivilisiert miteinander zu unterhalten. Das finde ich, ja. Wissen Sie, wer führt, also ich habe gar nichts gemacht an dem Thema. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich dafür bin, dass wir solche Debatten, sagen wir mal, geordnet miteinander austragen, dass man dabei gleichzeitig Mitglied im Verein für deutliche Aussprache sein darf. Dagegen habe ich gar nichts. Aber ich bin dafür, dass man das nacheinander macht und im Dialog und nicht bereits bei der Eröffnungsveranstaltung den Eindruck vermittelt, man wolle sich nicht zuhören. Ich glaube, dass wir bei Konrad alle Verfahren durchhaben, dass dort auch die Gerichte entschieden haben. Und dann gilt in diesem Land allerdings, dass am Ende vor Gericht ein Urteil gesprochen wird, das dann die staatliche Verwaltung auch zu vollziehen hat. Und das tun wir. Wir werden auch bei der Endlagerfrage am Ende vermutlich eine ähnliche Entwicklung für die hochradioaktiven Abfälle haben. Ich setze nur darauf, dass in dem Verfahren die Transparenz, die Sicherheitsanforderungen und die Art der Beteiligung dazu führt, dass sozusagen auch das, was man am Ende vielleicht nicht haben will, jedenfalls so weit respektiert wird, dass nicht der Eindruck vermittelt wird, man habe die gleichen Fehler begangen wie in der Vergangenheit bei anderen und man habe nur für billige Entsorgung sorgen wollen. Aber meine Damen und Herren, wir sind eben auch dafür verantwortlich, am Ende einen Endlagerstandort zu finden. Die Festlegung des Standortes Gorleben, dessen weitere Erkundung seit dem 1. Oktober 2000 zur Klärung sicherheitstechnischer und konzeptioneller Fragen unterbrochen worden ist, erfolgte 1977 durch das Land Niedersachsen im Rahmen einer technisch-administrativ durchgeführten Standortauswahl. Auf die gesellschaftspolitische Dimension der Endlagerfrage und diesbezügliche Standortentscheidungen wurde damals nicht eingegangen. Gorleben wurde innerhalb eines Jahres ohne jegliche Beteiligung der Bevölkerung vor Ort als Standort festgelegt. Dabei hätten die Erfahrungen der massiven Proteste im Zusammenhang mit der Benennung anderer potenzieller Standorte, die vorher als sicherer erachtet wurden, nämlich Lutterloh, Lichtenhorst und Wahn, im Vorfeld der Benennung Gorlebens eigentlich negative Warnbeispiele sein sollen. Vor diesem Hintergrund ist für mich die zentrale Frage bei der Festlegung eines Standortes für ein Endlager für hochaktive, wärmeentwickelnde Abfälle, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Standortfestlegung für ein Endlager für diese Abfälle, wie gesagt, als nachvollziehbar und transparent empfunden wird. Zentraler Bestandteil dafür ist übrigens, dass man die Sicherheitsanforderungen an einen Endlagerstandort vorher festlegt, bevor man den Standort vergleicht und nicht umgekehrt die Sicherheitsanforderungen entlang des Standortes entwickelt, um gegebenenfalls die Anforderungen anzupassen, um den Standort nicht zu verlieren. Das, glaube ich, ist... Das ist die... Ich habe es nicht gehört, wenn ich...
Auf
Okay, genau das haben wir mit dem Papier nicht getan. Und wenn Sie der Auffassung, dass wir das getan haben, müssen wir einfach darüber reden. Unserer Auffassung nach haben wir die Sicherheitsanforderungen, die wir im Sommer veröffentlicht haben, gerade nicht so entwickelt, dass wir uns den Standort angeschaut haben, sondern dass wir die Sicherheitsanforderungen auf Stand von Wissenschaft und Technik gebracht haben, um dann unterschiedliche Standorte an diesen Sicherheitsanforderungen auszurichten, um im Ergebnis in einem offenen Standortvergleich den sichersten Standort wählen zu können. Ich glaube, dass wir genau das umgekehrte Verfahren, das von Ihnen kritisierten Verfahrens bei Gorleben gewählt haben, halte das auch für richtig. Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir dort Fehler gemacht haben, macht es Sinn, dieses Symposium durchzuführen, damit wir darüber diskutieren und streiten können. Aus meiner Sicht kann nur dies in einem, wie gesagt, offenen, ergebnisoffenen Suchverfahren am Ende zu einer Standortentscheidung kommen. Dieser Standortvergleich muss nach internationalem Maßstab erfolgen. Länder wie Schweden, Finnland, die Schweiz, Frankreich machen es uns mittlerweile vor. Und es ist ganz spannend zu beobachten, wie man gelegentlich Briefe aus Nachbarregionen dieser Länder bekommt, in dem gesagt wird, lieber Bundesumweltminister, du musst aber aufpassen, dass die sich nicht auf einen Standort festlegen, ohne vorher einen Standortvergleich gemacht zu haben. Und wir dann mitteilen, ja, finden wir auch. Wir sind allerdings auch der Überzeugung, dass es auch in Deutschland gelten muss. Und nicht nur in der Schweiz oder in Frankreich, weil gerade ein deutscher Standort betroffen ist davon. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Prozess zur Lösung der Endlagerfrage immer wieder ins Stocken geriet, weil es bisher an einem übergreifenden Konsens, auf welche Weise ein Endlagerstandort bestimmt werden soll, gefehlt hat. Wie Sie alle wissen, war es uns bisher leider auch, wie gesagt, in dieser Legislaturperiode nicht möglich, einen gemeinsamen Verfahrensweg bei der Endlagersuche festzuschreiben. Aus meiner Sicht sollte die Festlegung aus dem Jahr 1977, den Salzstock Gorleben als Endlager für alle Arten radioaktiver Abfälle vorzusehen, nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik in einem ergebnisoffenen Auswahlprozess und im Vergleich mit anderen Standorten entlang vorher festgelegter Sicherheitskriterien überprüft werden. Durch ein solches Standortauswahlverfahren kann am besten sowohl Rechtssicherheit und Planbarkeit für die Energiewirtschaft, Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Öffentlichkeit als auch der Schutz künftiger Generationen vor den Gefahren radioaktiver Abfälle sichergestellt werden. Im Herbst des Jahres 2006 habe ich deshalb ein Konzept, Verantwortung übernehmen, den Endlagerkonsens realisieren, zur Durchführung eines Standortauswahlverfahrens erarbeitet, das die Grundlage für das weitere Vorgehen darstellen kann. Dem Konzept liegen die folgenden Prinzipien zugrunde. Erstens, radioaktive Abfälle, die bei der Nutzung der Kernenergie in Deutschland anfallen, müssen auch in Deutschland entsorgt und nicht in andere Länder mit möglicherweise geringeren Sicherheitsstandards exportiert werden. Zweitens, die Generation, die den Nutzen aus der Kernenergie hat, muss sich auch um die Entsorgung der Abfälle kümmern. Deshalb muss die Lösung der Endlagerfrage jetzt angegangen werden und nicht durch unsere Kinder und Enkelkinder. Drittens, die Standortentscheidung wird deshalb auf der Grundlage eines Vergleichs mehrerer Alternativen für den am besten geeigneten Standort fallen. Viertens, die Auswahl und Festlegung eines Endlagerstandortes erfordert eben ein nachvollziehbares und transparentes Verfahren. Zwei der wesentlichen Anforderungen, die dem vorgeschlagenen Konzept zugrunde liegen und in meinen Augen von zentraler Bedeutung sind, sind eben Transparenz und Beteiligung der Öffentlichkeit. Ein wie von uns vorgeschlagenes Vorgehen entspricht eben auch der internationalen Praxis. Meine Damen und Herren, wir freuen uns deshalb sehr, dass wir auch aus der Schweiz und auch aus Frankreich hier Beispiele hören werden. Das Bundesumweltministerium unterstützt die anliegenden Gemeinden auch in Frankreich oder die anliegenden Gemeinden zu Frankreich und zur Schweiz bei der Vertretung ihrer Interessen in diesen Verfahren. Was wir von der Schweiz fordern allerdings, wie gesagt, sollte auch in Deutschland selbstverständlich sein. Das von uns im Herbst 2006 vorgelegte und in der Bundesregierung zur Diskussion gestellte Konzept basiert auf den 2002 entwickelten Vorschlägen des Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte AKN. Im Unterschied zu dem vom AKN vorgeschlagenen Auswahlverfahren, das von einer weißen Landkarte ausgeht, berücksichtigt das Verfahren, das wir vorschlagen, auch den Standort Gorleben in besonderem Maße, da dort bereits umfangreiche Erkundungen durchgeführt und 1,4 Milliarden Euro in das Projekt investiert wurden. So zu tun, als stände bereits heute fest, dass Gorleben ein schlecht und ungeeigneter Standort ist, ist genauso falsch wie die Behauptung, Gorleben sei bereits heute sicher als Standort auszuwählen. Wir glauben, dass man rational mit der Frage nur dann oder nur dadurch umgehen kann, dass man den Standort Gorleben in den Vergleich mit anderen Standorten bringt, wie gesagt, unter der Festlegung bereits vorher generell und nicht standortspezifisch ausgewiesener Sicherheitsanforderungen. Demnach sollte ein anderer Standort nur dann ausgewählt und erkundet werden, wenn er deutliche Sicherheitsvorteile gegenüber Gorleben verspricht. Sicherheitstechnische Vor- und Nachteile lassen sich nur dann glaubwürdig vermitteln, wenn vorab unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Anforderungen festgelegt wurden. Mit der Veröffentlichung der Sicherheitsanforderungen im Sommer dieses Jahres hat das Bundesumweltministerium deshalb aus unserer Sicht den wichtigsten Schritt getan, um die Grundlagen für ein Standortauswahlverfahren zu schaffen. Der vorgelegte Entwurf der Sicherheitsanforderungen soll die 1983 veröffentlichten Sicherheitskriterien für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem Bergwerk ersetzen, die nicht mehr den Stand von Wissenschaft und Technik wiedergeben. Das Endlagersymposium wird am Samstag die Möglichkeit bieten, den Entwurf der Sicherheitsanforderungen sowohl mit der Fachöffentlichkeit als auch der interessierten Öffentlichkeit zu diskutieren. Die zentralen Fragen dabei sind für uns, welche Sicherheitsanforderungen sind an die Endlagerung gemäß internationalen Empfehlungen, Stand von Wissenschaft und Technik und vor dem Hintergrund der deutschen Endlagererfahrung zu stellen, damit künftige Generationen nicht durch unsere heutigen Aktivitäten beeinträchtigt werden? Und wie viel Gestaltungsspielraum sollten diese Sicherheitsanforderungen dem Antragsteller lassen? Das Bundesumweltministerium möchte durch das Endlagersymposium verdeutlichen, wo wir in der deutschen Endlagerdebatte stehen. Wie gehen andere Länder bei der Suche nach Festlegung eines Standortes vor? Welche Anforderungen an die Sicherheit insbesondere die Langzeitsicherheit eines Endlagers hinzustellen? Wie ist der wissenschaftliche Kenntnisstand auf dem Gebiet der Endlagerung? Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird das Umweltministerium sein Konzept zur Endlagerung ausrichten und weiterverfolgen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns bitte in den kommenden Tagen die Argumente und Gegenargumente vortragen, zusammentragen und sozusagen den Respekt vor der Position des jeweils anderen dadurch Ausdruck verleihen, dass wir ihm zuhören und mit seinen Argumenten uns auseinandersetzen. Wir wollen Verständnis für die Fachfragen entwickeln und auch mögliche Lösungsansätze diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich uns ein erfolgreiches Symposium mit interessanten und offenen Diskussionen und hoffe, dass auch wir hier in Deutschland Schritt für Schritt mehr Klarheit gewinnen über das weitere Vorgehen bei der Frage der Endlagerung und damit den Titel des Konzeptes, dass wir Verantwortung übernehmen wollen, auch wirklich mit Leben erfüllen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Freude und die Ehre, den zweiten Teil dieses heutigen Abends zu moderieren. Und ich möchte mich bei Herrn Bundesumweltminister Gabriel für diese einführenden Worte herzlich bedanken. Mein Name ist Elinor von Kaufungen und ich komme aus der Schweiz. Vielleicht ist auch das ein Zeichen, wie politisiert, wie schwierig die Diskussion um ein Endlager in Deutschland ist, dass man zu einer Schweizer Moderatorin Zuflucht nehmen musste, weil vielleicht in Deutschland niemand so unabhängig und so neutral ist, wie man das den Schweizerinnen und Schweizern gewöhnlich sagt. Ich darf jetzt die Herren bitten, vielleicht hier gerade die Umstellung vorzunehmen. Wir nehmen das Rednerpult mit und richten hier das Podium ein für dieses Podiumsgespräch, das wir mit 6 Vertretern führen wollen. Herr Bundesumweltminister Gabriel hat bereits darauf hingewiesen und wir haben es ja bereits gespürt, es ist eine hochpolitische Diskussion, die hier geführt wird. Ich kann Sie versichern, Sie haben darauf hingewiesen, auch andere Länder haben die Probleme. Wir in der Schweiz sind ziemlich im gleichen Sinne betroffen wie Sie. Wir stehen auch in einem Verfahren drin. Wir haben ein Gebiet ausgewählt, das ein mögliches Endlager sein kann. Ich wohne 3 Kilometer neben diesem möglichen Standort. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich hier bin. Nächste Woche wird unsere Regierung, wir sind alle ganz gespannt, uns sagen, welche möglichen anderen Standorte vielleicht noch in Frage kommen. Und Sie können sich vorstellen, dass auch bei uns die Diskussion im November und Dezember ziemlich heiß hergehen wird. So viel also zum Vorgeplänke. Mir ist es sehr wichtig, dass diese Diskussion, die wir heute führen, was Sie auch schon gesagt haben, zielorientiert, ergebnisoffen und transparent ist. Dass wir aber auch, und das war mir auch wichtig, aufeinander zugehen, dass wir einander zuhören. Ich glaube, das ist der Sinn dieses Symposiums heute Abend, morgen und übermorgen, dass man einmal einander zuhört. Und ich glaube, jeder Mann, jede Frau hat ein Recht auf eine andere Meinung und die gilt es zu respektieren. Wir wollen hier bei diesem Gespräch, bei dieser Diskussion nicht nur mit diesen Experten hier vorne diskutieren, wir wollen sie alle einbeziehen, wir werden das auch tun. Die ganze Diskussion dürfte so bis um 8:45, spätestens 9 Uhr dauern. Also wenn Ihr Magen knurrt, ich hoffe, Sie haben schon was gegessen. Wir werden sicherlich um 9 Uhr abschließen, aber Sie werden auch Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen. So, und jetzt darf ich die 6 Herren, das sind alles Herren, hier nach oben bitten, die alle hier oben zu den verschiedenen Themen Stellung nehmen werden. Ich darf hier als Ersten auf der linken Seite Herrn Professor Günther Alter, neben ihm steht Herr Professor Diefenbacher. Ich gehe da mal runter, damit Sie sehen, wo Sie hingehören. Dann kommt Herr Hohlefelder, neben ihm Herr Emke. Das war Ihr Traum. Ich dachte, wir wollten immer schon mal neben Herrn Hohlefelder stehen. Dann haben wir Herrn König und wir haben Herrn Ganzer. So. Das sind also die 6 Herren, mit denen wir heute sprechen werden, die uns heute zur Verfügung stehen werden. Zuerst einmal der Vertreter, ich sage jetzt einmal, Sie sind der Vertreter im Grunde genommen der Wissenschaft. Professor Günter Alter, er ist Theologe, er ist aber auch Biologe. Er hat an der Universität Koblenz bis 99 gearbeitet. Er ist so etwas wie ein Brückenbauer zwischen der Theologie, zwischen der Naturwissenschaft, zwischen Sozialethik, war Mitbegründer auch des Öko-Institutes in Freiburg und damit auch Mitglied in dem berühmten AKM, Ehrendoktor der Universität Lüneburg. Professor Altner, wir haben es mitbekommen, diese Diskussion verläuft hochgradig emotional. Sie ist aufgeladen seit Jahren. Wie erklären Sie sich das?
Das hängt mit der Technik selber zusammen. Das hängt mit dem Risikopotenzial der Technik zusammen, das von Anfang an strittig war. Nicht nur zwischen Fachleuten und der Öffentlichkeit, sondern auch zwischen den Fachleuten selber. Bis hin zu der Frage, ob man Energiepolitik mit oder ohne Atomenergie macht. Die Emotionalität hängt aber auch damit zusammen, dass vielfach die betroffene Bevölkerung übergangen worden ist oder das Gefühl hatte, mit ihren Argumenten nicht angemessen berücksichtigt zu werden. Und das dritte Argument, was ganz sicher eine Rolle spielt, dass, ich will es mal den öffentlichen Sachverstand nennen, dass die Gesellschaft mit ihrem öffentlichen Sachverstand, der ja immer auch durch kritische Wissenschaftler angereichert war, den Eindruck hatte, dass ihre Argumente von der Gegenseite nicht hinreichend abgewogen und ernst genommen wurden. Das sind drei ganz entscheidende Momente, die von Anfang der Entwicklung der Atomenergie in Deutschland eine große Rolle gespielt haben. Ich selber habe vielfach an dem Versuch der Versachlichung der Diskussion teilgenommen, aber nie um den Preis der Öffentlichkeit, sondern das Anliegen, was mich bewegt hat, war immer dieses, die durch Emotionen geprägten Argumente der Öffentlichkeit zu versachlichen und in das Fachgespräch und in das politische Gespräch einfließen.
Also ich verstehe Sie richtig, es ist viel weniger eine wissenschaftliche Diskussion als eben eine echt politische.
Nein, es ist beides. Das typische Kennzeichen der Auseinandersetzung in der Atomenergie ist, dass hier wissenschaftliche Argumente und politische Argumente und Argumente aus der Betroffenheit der Bevölkerung miteinander im Spiel sind. Und deshalb muss man hier eine über Grenzen hinweggehende Methodik wählen. Es gibt im Übrigen ja auch die Emotionalität der Wissenschaftler, die meinen, alles objektiv lösen zu können und dabei an den gesellschaftlichen Bedürfnissen vorbeigehen zu dürfen. Das ist genauso problematisch.
Gut, neben Ihnen steht Professor Hans Diefenbacher. Hans Diefenbacher ist Wirtschaftswissenschaftler der Universität Kassel. Er hat Lehraufträge. Hauptberuflich ist er aber Leiter des Arbeitsbereichs Frieden und nachhaltige Entwicklung der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg und außerdem Beauftragter seit 1998 des Rates der Evangelischen Kirchen für Umweltfragen. Die Frage jetzt an Sie, Sie sind jetzt so praktisch der Kirchenvertreter hier, auch eine ganz grundsätzliche Frage, hat diese Gesellschaft, die sich jetzt hier etwas aufgeladen hat mit Abfallen, ist diese Gesellschaft bisher bereit oder nimmt sie ihre Verantwortung wahr, diese Sünden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch für diese Sünden auch Verantwortung zu übernehmen?
Naja, in gewisser Weise stehen wir jetzt hier, aber das ist noch nicht ein Zeichen dafür, dass wir das in den letzten 30 Jahren verantwortungsvoll gemacht hätten, als Gesellschaft insgesamt. Neben mir Professor Altner war 1980, eine Generation ist das her, Mitglied der Enquete-Kommission Zukünftige Energieversorgung. Dort wurde ein Szenario, eines von vieren vorgestellt, auf das unsere Politik jetzt so langsam zuläuft. Wir haben im Grunde eine Generation verloren, um Energieversorgung, um Mobilitätsbedürfnisse, um Einsparen von Wärme in Häusern zu regeln. Da müssen wir im Grunde eine gewisse Art von Trauerarbeit leisten, würde ich sagen.
Wird denn die neue Generation, wenn Sie sagen, wir haben eine Generation verloren, haben Sie den Eindruck, dass die neue Generation da ein bisschen offener ist?
Also wenn Sie sich im Saal hier umschauen, dann ist die neue Generation immer noch teilweise die alte, nicht? Wir werden so langsam zusammen älter. Das ist, glaube ich, das eine, was man dabei beachten muss. Generationen lösen sich nicht radikal ab, das ist ein gleitender Übergang. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieselben Denkfiguren wieder hineinfallen, die wir die letzten Zeit haben, nicht? Stand der Wissenschaft und Technik, das wurde eben beschworen, aber wir haben gesehen, dass sich der Stand der Wissenschaft und Technik offensichtlich radikal ändern kann. Mhm. Und gerade bei diesem Gebiet auch geändert hat.
Gut, kommen wir zu Industrievertreter. Dr. Walter Hohlefelder, er ist an sich Jurist, Verwaltungswissenschaftler, hatte lange Karriere im Staatsdienst eigentlich hinter sich gehabt, im Innenministerium in Nordrhein-Westfalen, im Bundesinnenministerium, auch im Bundesumweltministerium, wo er zuständig war für die Reaktorsicherheit, Strahlenschutz, die nukleare Entsorgung. Er hat dann gewechselt Mitte der 90er Jahre in die Industrie, Energiekonzern Weber, Preußen Elektra, E.ON Kraftwerk und nach der Fusion des Ganzen. Ich darf Sie alle bitten, ich möchte eine Spielregel nochmal wiederholen. Herr Hohlefelder hat eine Karriere hinter sich und da hat er ein Recht drauf. Und ich finde es falsch, wenn man jetzt anfängt, einander auszubuhen, zu pfeifen und wir wollen aufeinander zugehen, wir wollen zuhören. Ich darf Sie deshalb bitten, solche Äußerungen, die nichts zur Sache zu tun haben, im Moment zu unterlassen. Also, Sie sind bei der Energieversorgung. Sind jetzt Bahnvorstandsmitglied der E.ON Energie AG und verantwortlich für die Kernenergiepolitik. Darf ich Sie bitten, Sie kommen im zweiten Teil, haben Sie Gelegenheit, sich einzubringen in die Diskussion. Ja, das ist genau, jeder hat hier seine Interessen zu vertreten. All diese Herren haben Interessen und jeder darf seine Interessen hier vertreten. Das ist der Sinn dieses Symposiums. Auch Sie haben Interessen zu vertreten, nehme ich an. Auch die Industrie, selbstverständlich. Also, Sie sind eigentlich hier, wie Sie sehen, als Präsident des Deutschen Atomforums sehr umstritten. Das sind Sie ja gewöhnt, nehme ich an, Herr Hohlefelder. Das ist nicht das erste Mal. Wenn Sie jetzt, Herr Diefenbacher hat von dieser verlorenen Generation gesprochen, wenn Sie jetzt das Rad 30 Jahre zurück oder 40 Jahre zurückdrehen könnten, was würden Sie heute anders machen als Industrievertreter? Was würde die Industrie heute anders machen? Wo hat sie vielleicht Versäumnisse, wo man heute sagt, das ist nicht so gut gelaufen?
Also ich muss jetzt zunächst mal festhalten, dass die Aufgabe der Errichtung eines Endlagers eine Aufgabe des Bundes ist. Insofern liegt also die Durchführungsverantwortung beim Bund und die Finanzierungsverantwortung bei den Verursachern. Und dabei spielen natürlich die Industrien, insbesondere die Energiewirtschaft, eine wesentliche Rolle. Natürlich haben wir dieses Thema immer eng begleitet. Und wenn Sie sich, wenn Sie mich heute fragen würden, was würde man heute anders machen? Ich glaube schon, dass man den Suchprozess, dass man den anders gestalten würde. Was die Frage angeht, der Kriterien, und man schaut sich heute nochmal die Kriterien, die damals zugrunde gelegt worden sind, an, dann sind die rein sachlich-fachlichen Kriterien auch so, dass sie heute auch im internationalen Kontext noch Bestand haben. Es wird da immer behauptet, hat der Bundesminister gesagt, das ist mir sofort aufgefallen, das gehört zu den Legenden um Gorleben, es sei politisch bedingt worden. Das Thema Gorleben ist relativ spät in die Auswahldiskussion reingekommen, und zwar deswegen, weil man Gorleben von Seiten der Bundesregierung nicht im Auswahlprozess drin haben wollte, weil es so nah an der damaligen Zonengrenze zum Warschauer Pakt war. Man hätte sozusagen den Salzstock von der anderen Seite anbohren können, um auf die Art und Weise in den Besitz von radioaktiven Abfällen zu kommen. Das wollte man nicht. Das war zu nah an der Grenze. Das heißt, es gab politische Argumente gegen Gorleben, aber es gab keine politischen Argumente, unbedingt Gorleben machen zu müssen. Also von der sachlichen, fachlichen Ebene, von den Auswahlkriterien hält das heute noch der Stand. Eine andere Frage ist das Thema Partizipation und Transparenz im Auswahlverfahren. Nun bitte ich aber auch, und Sie haben eben gesagt, verlorene Generation, mal zurückzuschauen in die 70er Jahre. In den 70er Jahren haben wir erst langsam mal angefangen und ich war selber damals als Beamter im Innenministerium Nordrhein-Westfalen dran beteiligt, partizipative und Transparenzelemente in Verfahren reinzubringen. Richtig durchgesetzt hat sich das erst in den 80er Jahren. Das heißt, es war damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht Stand öffentlich-rechtlicher oder auch gesellschaftlicher Diskurse, das in dieser Form zu machen. Da ist man heute wesentlich weiter.
Also das würde man heute anders machen.
Das würde man heute anders machen. Die Frage ist nur, wenn man das heute, wenn wir sozusagen auf der grünen Wiese wären, das anders machen würde, was lehrt mich das für den Fall Gorleben? Und da bin ich schon der Meinung, dass auch durch viele nachfolgende Dinge das ein Stück weit geheilt ist und auch noch weiter geheilt werden kann. Wir haben damals das berühmte Gorleben-Hearing gehabt, wo die Themen, und zwar nach der Auswahlentscheidung, dargestellt werden. Es gab die Gorleben-Kommission, die leider aufgelöst worden ist. Und, was man nicht vergessen darf, wir hatten immer Akzeptanz vor Ort. Und es ist bis heute...
Darf ich Sie um etwas Ruhe bitten? Jeder hat hier ein Recht auf die Mann.
Es ist bis heute noch so, dass sowohl in Dannenberg wie in der Samtgemeinde Gato die Mehrheit.
Es gibt aber natürlich auch einen großen Widerstand.
Das bestreite ich überhaupt nicht, aber es ist tatsächlich bis heute noch so. Und deswegen sage ich, diese Transparenz und partizipativen Elemente sind zum Teil im Verfahren nachgeholt werden. Sie können auch noch weiter nachgeholt werden. Und es wird ja hinterher auch noch ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren folgen, was der Minister für Konrad angesprochen hat, mit Öffentlichkeitsbeteiligung, Klagemöglichkeit etc. Und wenn Gorleben weiter erkundet ist, dann auch mein letzter Satz wird, dann wird ja eine Sicherheitsanalyse erstellt. Ich würde mir vorstellen können, dass wir das auch einer internationalen Überprüfung, in einem Peer Review unterwerfen. Und das sind Dinge, die man nach heutigem Stand, ich sag mal, der Verfahrenstechnik öffentlich machen kann, öffentlich darstellen kann und auch öffentlich diskutieren.
Darauf möchte ich dann nachher noch zu sprechen kommen, auf die Umstände. Jetzt möchte ich noch schnell mal jedem hier noch das Wort erteilen. Darf ich bitte Sie schnell, ich möchte noch einen Ordnungsantrag stellen. Dürfen wir vielleicht hier vorne mal eine Runde machen, dass jeder mal hier etwas sagen darf? Dann dürfen Sie selbstverständlich sich auch beteiligen. Aber ich glaube, es hilft uns hier jetzt nicht weiter, wenn wir dauernd Zwischenrufe und Schreie und Klatschen und nicht Klatschen und Buhrufe haben. Wir haben gesagt, wir wollen aufeinander zugehen, wir wollen aufeinander zuhören und wir wollen auch die Meinung der anderen respektieren. Ich darf Sie doch bitten, sich vielleicht an das zu halten. So, jetzt komme ich doch zu Ihnen, Wolfgang Ebner. Sie sind hier als Vertreter der Bevölkerung, die nicht ganz so vollständig jetzt das alles so toll findet. Sie sind ein Gartower, der von Geburt aus, darf ich sagen, ein Germanist, Oberstudienrat in Hamburg, hat sich auch in Ankara als Fachberater auf der Botschaft mit Deutsch als Fremdsprache beschäftigt, jetzt wieder im Schuldienst, hier aber eigentlich als Pressesprecher und als einer der Vertreter eben der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Sie gehören mit zu denen, die dieses Symposium mit initiiert haben, die gesagt haben, wir müssen hier auch etwas tun, wir müssen aufeinander zugehen. Was versprechen Sie sich denn von diesen 3 Tagen, wenn Sie jetzt schon so ein bisschen hören, wie es kocht da unten im Saal?
Also wir haben zum Glück die Situation, dass nicht die Industrie ein Endlager einrichtet, sondern dass der Bund dafür zuständig ist. Sonst hätten wir möglicherweise Gorleben schon realisiert. Seit Standortbenennung sind schon 31 Jahre vergangen. Immer noch demonstrieren wir, protestieren wir. Das tun wir, weil wir auf diese Art und Weise uns Gehör verschaffen. Denn unsere Argumente, die sind gut, die sind überzeugend. Aber wir haben nicht die Macht und nicht das Geld, etwas anderes zu initiieren. Wir können uns nur auf diese Art und Weise Ausdruck verschaffen. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dr. Hohlefelder, dass es ein transparentes Auswahlverfahren in Gorleben gegeben habe, das spottet jeder Beschreibung.
Das habe ich Ihnen nicht gesagt. Ich habe gesagt, Transparenz ist
es gab verschiedene Vorschläge, Standorte wurden ins Spiel gebracht. Es waren Papierstudien und man hat Gorleben aus geopolitischen Gründen gewählt. Es war auch nicht in erster Linie die Frage, wo wird ein Endlager gebaut, sondern es sollte ein nukleares Entsorgungszentrum gebaut werden, also eine Plutoniumfabrik, Brennelementfabrik, oberirdische und eben die unterirdische Lagerung von Atommüll. Und dank des Bürgerprotests ist ein Großteil dieses Projekts ja gekippt worden und ich glaube, sie haben sich letztlich irgendwann gefreut seitens der Industrie, weil wer spricht heute noch von Wiederaufarbeitung? Nur diejenigen, die also eine militärische Option mit der Nutzung der Atomkraft verbinden. Das sind Plutoniumfabriken. Ja, was versprechen wir uns? Wir versprechen uns natürlich, dass wir durch Argumente etwas bewegen können. Wir glauben aber, dass eigentlich so der Parteienstreit wenig nützt. Ich glaube, dieses Thema ist eigentlich viel zu groß, als dass Parteien entscheiden dürften, innerhalb von Legislaturperioden, wie mit der Endlagerung von Atommüll umgegangen wird. Übrigens der Endlagerung hochradioaktiven Mülls und nicht, wie es da oben steht, hochaktiven Mülls. Hochaktiv, das sind wir.
Dankeschön, Wolfgang Ehmke.
Ich muss noch kurz sagen, was ich mir erwarte. Ich erwarte, dass das Eingeständnis um sich greift, dass die wesentliche gesellschaftliche Blockade, sie besteht, wenn es um dieses heiße Thema geht, nicht nur, weil es heiße Abfälle sind, darin besteht, dass AKWs weiter in Betrieb sind. Wären wir an einem Punkt angekommen, dass es keine AKWs mehr gibt, die in Betrieb sind, würden nicht Herr Hohlefelder und seine Lobby dafür sorgen, dass AKWs still liegen, mit dem Blick auf die nächste Bundestagswahl, nicht weil die nicht laufen könnten, um sie rüber zu retten in die nächste Legislaturperiode, weil man sich erhofft, dann kommt eine Bundesregierung, die macht die völlige Deregulierung, die hebt sogar diesen faulen Atomkompromiss von Rot-Grün wieder auf, dann wären wir schon weiter. Die gesellschaftliche Blockade besteht in erster Linie darin, dass AKWs laufen und Gorleben ist verbrannt. Politisch und geologisch und ich hoffe, ich habe nachher nochmal die Gelegenheit zu sagen, warum aus unserer Sicht wissenschaftlich, wir lesen, wir können gut lesen, wir können Argumente verfolgen und wir können sagen, warum aus unserer Sicht Mitte der 80er Jahre eine völlig falsche Entscheidung getroffen wurde mit dem Abteufen des ersten Schachts in Gorleben, war Schluss mit der Erkundungsphase, man hat den Bau begonnen. Das ist das Drama.
Ich möchte nachher ganz bestimmt mit Ihnen nochmal sprechen. Ich möchte nur noch etwas machen. Wir werden heute versuchen, nicht allzu sehr auf Sicherheit einzugehen, was ist jetzt sicher, sondern das ist ja das Thema des Samstags. Wir wollen ja heute ein bisschen diese gesellschaftspolitische Dimension der ganzen Debatte ein wenig ausdiskutieren und weniger jetzt auf, was ist das, der wirklich sichere Standort. Zum zweitletzten Mann da vorne, Wolfram König. Er ist Diplom-Ingenieur für Stadtentwicklung. Er war Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Zentrums Mensch-Umwelt-Technik an der Uni Kassel, Stabsstellenleiter beim Regierungspräsidenten in Hannover. Er war dann 94 bis 98 als Mitglied von Bündnis 90 und den Grünen Umweltschutz, Staatssekretär in Sachsen-Anhalt und damit natürlich auch bei der Stilllegung von Morsleben ganz, ganz eng beteiligt. Jetzt seit 99 Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz. Wir haben gesagt, es geht nicht vorwärts. Seit 45 Jahren treten an Ort. Herr König, warum geht es nicht vorwärts?
Ich erlebe in den letzten 9 Jahren und leider in der letzten Zeit wieder zunehmend, dass nicht Fragen, die gestellt werden aufgrund von Weiterentwicklung des Standes von Wissenschaft und Technik internationaler Art, dass diese Fragen aufgegriffen werden, dass man versucht, sie zu beantworten, sondern es steht sofort im Vordergrund, warum wird die Frage gestellt? Will derjenige, der die Frage stellt, Gorleben durchsetzen oder will er die Frage nutzen, um Gorleben zu verhindern? Und wir haben es heute ja schon in der Einführung erlebt. Ich denke, das ist eins der Riesenprobleme, vor denen wir stehen, dass man sich nicht den wissenschaftlich-technischen Herausforderungen stellt, dass man sich nicht den Fortentwicklungen stellen kann, auch im, ich sag mal, Verwaltungsbereich, im Wissenschaftsbereich, im politischen Bereich, sondern dass hier Glaubensbekenntnisse ausgetauscht werden, die meines Erachtens nicht dazu beitragen, dass wir näher kommen an der Realisierung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle. Das Zweite, ich glaube, dass wir ein Problem haben mit Planungssicherheit. Wir haben ein Verfahren, was über mehrere Generationen von Politikern laufen müsste und muss, um am Ende ein Endlager zu realisieren. Wir haben aber keine derzeitigen politischen Antworten und Randbedingungen, die diese Planungssicherheit über diesen Zeitraum auch gewährleisten, sondern wir haben überlappende Debatten, Stellvertreterdiskussionen über Laufzeitverlängerungen, über Neubau, über Ausstieg, die eigentlich im Kern mit der Entsorgung unmittelbar jedenfalls nichts zu tun hat, aber die selbstverständlich reinwirken aufgrund der Gesamtdebatte, die wir im politischen Raum haben. Und das Letzte, wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit mehrfach erleben müssen, und das übrigens bis zum heutigen Tag. Ich habe gestern eine Pressemitteilung von Frau Reiche gelesen. Da werden Glaubensbekenntnisse ersetzt durch Sicherheitsanalysen. Man sagt, Gorleben ist sicher. Aber wir haben vorhin gehört, dass eine derartige Nachweis der Sicherheit noch gar nicht geführt worden ist, dass wir noch 10, 15 Jahre brauchen, bis wir an einen Punkt kommen oder kämen, wenn man dort weiter erkunden würde, wo wir dann auch die Sicherheit hätten, diese Aussage überhaupt zu treffen. Und ich glaube, auch diese Art von Glaubensbekenntnissen und immer wieder den Erfahrungen, dass letztendlich derartige Sicherheiten dann sich nicht eingestellt haben, wie zum Beispiel beim Morphleben oder bei der Asse, zerstören eine Grundlage, um überhaupt Handlungsfähigkeit zu erhalten, nämlich das Vertrauen, dass diejenigen, die die Aufgabe übertragen bekommen haben, sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten auch dieser Aufgabe widmen. Und ich denke, das ist eines der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich hoffe auch, dass wir hier in der Veranstaltung in den nächsten zwei Tagen eine der vielen Grundlagen schaffen können, interessensübergreifend.
Und noch zum Letzten, der da oben steht, Jörg Ganzer. Jörg Ganzer ist Verwaltungsjurist. Er ist seit 2 Jahren der erste Landesbeamte des Landkreises Waldshut, also der Baden-Württemberger, der in diesem Programmkomitee mitgemacht hat. Er kennt diese grenzüberschreitenden Belastungsprobleme sehr gut. Wir wohnen so faktisch Grenze an Grenze, würde ich sagen. Wir haben das Problem des Fluglärmes, der die Schweiz nach Baden-Württemberg rüberbringt. Wir haben die Diskussion unseres Endlagers, das direkt eventuell an die Grenze zu Baden-Württemberg kommen wird. Also Sie kennen diese Probleme sehr gut, grenzüberschreitend. Die Frage an Sie, Sie kennen ja auch aus Freiburg, Sie haben eine Hausbesetzerszene, Sie kennen alle diese Probleme. Geht eine solche Diskussion, die so hochemotional ist, wo es um sehr viel geht, kann man die ohne Beteiligung der Öffentlichkeit führen?
Also ich habe gestern Abend nochmal in Google das Wort Endlagersymposium angegeben und dann mal mir so die Statements im Internet angeguckt. Und im Programmkomitee hatten wir ja die Vorstellung, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Aber ich hatte den Eindruck, nachdem ich das alles gelesen habe, die Bewegung findet derzeit noch in den Gräben statt. Und Ihre Frage im Grunde genommen, man braucht für Akzeptanz, braucht man irgendwo auch Verfahren und Beteiligung. Und das hat auch der Herr Hohlefeller gesagt, das sind Erkenntnisse aus den 90er Jahren. Ich habe jetzt 15 Jahre beim Regierungspräsidium in Freiburg emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren betrieben, habe dort Industriezulassung gemacht von der Abfallverbrennung bis zum Stahlwerk. Und ich habe immer gesehen, Anfang der 90er Jahre habe ich die Verfahren anders geführt als am Ende dieser Zeit. Denn es kam einfach auch aus der Gesellschaft der Wunsch heraus, stärker an den Verfahren partizipiert zu werden. Man ist dann halt auf Umweltverbände zugegangen, auf Bürgerinitiativen, hat die frühzeitig eingebunden in die Verfahren. Und das ist eigentlich der einzige Weg, denke ich auch, um hier in Deutschland Akzeptanz zu schaffen. Denn wenn man die Meinungsumfrage, die damals im Rahmen des AKN gemacht wurde, da lehnen 80% der Bundesbürger ein Endlager ab. Und das Betrübliche ist auch, von den 80% sind dann auch nur eine sehr kleine Minderheit bereit, einen Endlagerstandort zu akzeptieren, auch wenn er in einem transparenten, offenen Verfahren und die Entscheidung dann am Schluss noch demokratisch legitimiert worden ist. Das sind gerade 10-20%, die das akzeptieren. Wir haben also ein Akzeptanzproblem und das kann nur durch Beteiligung erfolgen. Und ich denke, wenn auch heute Abend der Eindruck im Saal noch nicht so ist, dass man sich aufeinander zubewegt, aber man spricht wieder nach 10 Jahren über die Endlagerfrage politisch bundesweit und das ist schon mal ein Erfolg in meinen Augen.
Also ich sehe, stelle fest, wir haben sicher diese Schützengräben, in denen die viele noch drinnen verharren. Wir haben die politische Lähmung, die immer wieder, was Herr König gesagt hat, dann aufgeschlossen. Ich möchte jetzt eigentlich in den Hauptteil dieser Diskussion ein wenig einmal über diese Anforderungen sprechen. Also über diese Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit wir diese Diskussion in Gang bringen, damit man vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit in den 20 oder 30 Jahren mal doch zu einer Lösung kommt oder zu einem Standort zumindest, der Großhof-Modo akzeptiert ist. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein? Herr König, jetzt noch mal ganz kurz zu Ihnen. Können Sie mal ein, zwei, drei Punkte sagen, wo Sie glauben, das muss geändert werden? Nur so kommen wir weiter.
Also ich glaube, als erstes müsste ganz klar deutlich am Anfang stehen, die Kriterien, unter denen wir die Standorte bewerten.
Also glaube, Sicherheitsanforderungen
vor Standort. Sicherheitsanforderungen, das, was wir heute diskutieren, bei einem Auswahlverfahren, die Kriterien, die damals der AKN ja schon erarbeitet hat, hierzu gibt es, wir brauchen einen Endlagerkonsens unter den politischen Entscheidungsträgern, eingebunden natürlich die Bevölkerung in den Prozess. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn wir es nicht erreichen, die Sicherheit über mehrere Legislaturperioden herzustellen, werden wir mit dem Projekt scheitern. Und am Ende steht eventuell das, was wir alle nicht wünschen können, nämlich der Export dieser Abfälle in Ländern, die andere Sicherheitsstandards haben. Und ich denke, es muss in dem Verfahren von vornherein die Beteiligung auch so verankert sein, dass sie ernst gemeint ist. Es darf nicht zu einer Showveranstaltung, einer Einbindungsveranstaltung werden. Wir haben in Gorleben die Situation, dass man mit sehr viel Kreativität das gültige Bergrecht, was dort noch immer Anwendung findet, was schon 1983 novelliert worden ist, immer noch als Grundlage hat des Offenhaltungsbetriebs. Und dieses sieht in keiner Weise eine Beteiligung der Bevölkerung vor. Das heißt, wir haben dort ein Projekt, wo 1,4 Milliarden Euro investiert worden ist, das hochgesellschaftlich umstritten ist. Und bis zum heutigen Tag gibt es kein Anrecht der Bevölkerung, Einsicht zu nehmen in die Pläne, in die Vorhaben, in die Grundlagen. Und ich denke, das sind Voraussetzungen, die nicht geeignet sind, jedenfalls das zu erreichen, worüber wir uns, glaube ich, einig sind, ein offenes und transparentes Verfahren zu führen, das auch die Akzeptanz fördert.
Würde das Vertrauen steigern? Kann ein solches offenes Verfahren, Herr Ehmke, wie es Herr König jetzt skizziert hat, könnte das unter Umständen die Situation deblockieren?
Ich habe ja die Voraussetzung schon benannt. Die Prämisse, die für uns sehr wichtig ist, ist die Frage, wird dem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken der Weg geebnet, wenn man sagt, guck mal, es gibt ein Suchverfahren, ein aussichtsreiches Verfahren, ja oder nein, dann muss man sagen, nein, es gibt, egal welches Lager man eröffnet, ein massives Atommülldilemma. Ich meine jetzt nicht, dass es Proteste gibt, sondern wie soll es möglich sein, über 1 Million Jahre hinweg diesen Müll, der auch giftig ist, nicht nur hochradioaktiv, sicher vor der Biosphäre abzuschirmen.
Aber das eine ist, Lösung ja, müssen wir finden. Also Sie sind ja auch der Meinung, dass, was Herr Gabriel sagt, wir können das Problem nicht einfach aufschieben, sagen, weil wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass in 1 Million Jahren nichts passiert, machen wir gar nichts.
Ich sage auch erstmal nur die Prämisse und ich habe versucht, das Wort Atommülldilemma nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, weil wenn ich jetzt weiter spreche, möchte ich nicht in die Situation hineingeraten, dass ich so tue, als sei ich Geowissenschaftler. Meine gesellschaftspolitische Rolle als Sprecher einer Anti-Atom-Initiative und für viele Menschen in unserem Landkreis ist eine andere. Trotzdem will ich was sagen. Das, was Herr König eben gesagt hat, trifft in einem Punkt einen wichtigen Kern der Auseinandersetzung. In Gorleben ist nach Bergrecht gebaut worden, nicht mal nach Atomrecht. Es gab nur die Kirchengemeinden und den Grafen von Bernsdorf mit ihren Salzgerechtigkeiten, die bisher in einem Gerichtsverfahren hätten Einspruch erheben können. Die politische Auseinandersetzung ist eine, die in erster Linie auf der Straße in den Medien ausgetragen wird, auch mal auf Kongressen. Also eine Verfahrensbeteiligung von Menschen in der Region hat es bis heute nicht gegeben. Übrigens genauso wie in Morsleben.
Aber eben darf ich Sie nochmal schon unterbrechen? Das
genauso
ist für Sie wesentlich, wenn es eine solche Beteiligung gibt, dann glauben Sie, das kann die Situation deklopieren.
Das ist eine billige Voraussetzung für ein wenigstens etwas demokratisches Verfahren. Das hat es alles bisher nicht gegeben. Es muss auch einen Standortvergleich geben. Aber wir sagen ja aus Gorlebener Sicht, schaut euch die Bohrprotokolle aus den 80er Jahren an. Ich habe vorhin sehr herzlich Professor Dubhorn begrüßt, der als führender Quartärgeologe in den 80er Jahren auch im Auftrag der Behörden, der Vorlauferbehörde des Bundesamtes für Strahlenschutz, für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die Expertisen besorgt hat. Viele Experten haben davor gewarnt, Fachleute auf Gorleben weiterzusetzen. Der Höhepunkt war aus meiner Sicht 1984.
Da darf ich jetzt nur, ich möchte nicht allzu sehr jetzt in Vergangenheitsbewältigung und Sicherheit tun, sondern ich möchte die grundsätzliche Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz
ja, ein bisschen in den Mittelpunkt aber Sie fragen stellen. Ja mich, und ich kann nicht antworten, ohne die Gorleben-Folie immer gleich hier mit drunter zu legen. Wir diskutieren ja auch nur deshalb hier, 31 Jahre nach Standortbenennung Gorlebens über diese Fragen, weil das immer noch nicht gelöst ist und wir aus unserer Sicht das Gefühl haben, letztlich bleibt es doch an Gorleben kleben. Nein, es muss etwas geschehen. Die Zwischenlager sind Zwischenlager. Sie sind auf 30 Jahre ausgelegt und ich mag nicht sagen auf Sicherheit ausgelegt. Das Verheerendste wäre doch aus unserer Sicht, dass da auch nochmal dran gedreht wird und dass man sagt, ach, die halten auch 60 Jahre oder 100 Jahre. Es wäre verheerend. Also, es muss etwas geschehen, es muss ein Vorwärtskommen gehen und die gesellschaftspolitische Verantwortung, sage ich nochmal, die tragen wir irgendwie auch mit, aber ich glaube eigentlich letztlich auch in fantastischer Weise, weil wir sind die Kritiker, wir schauen immer wieder hin, wir sagen, was nicht geht und wir sind sozusagen das Frühwarnsystem in diesem komischen System.
Die Frage an die beiden Theologen, Biologen, Naturwissenschaftler, ist ein solcher Vorgehen, wenn man eben jetzt sagt, erst einmal die Sicherheitsanforderungen vor Standort definieren. Ist das geschaffen, um das Vertrauen ein bisschen zu stärken? Herr Altner, Herr Diefenbacher.
Ich denke, das Vertrauen kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn die durch Jahrzehnte hindurchgehende Fixierung auf Gorleben aufgehoben wird. Wenn man es mal systemlogisch betrachtet, auf der einen Seite das Risikopotenzial des atomaren Abfalls anwachsend und auf der anderen Seite ungeprüft, welcher Standort und welches geologische Medium nun das Optimale ist. Meines Erachtens, wenn man verantwortlich, vergleichend an die Problematik herangeht, selbstverständlich unter Einbeziehung von Stand, von Wissenschaft und Technik und Sicherheit und Transparenz, ist es unumgänglich, eine vergleichende, diskursive Betrachtung verschiedener geologischer Medien und Standorte zu machen. Ich will noch einen Satz da hinzufügen. Tut man das nicht, versucht man Gorleben zu verewigen, dann setzt man die alte, unverantwortliche Schlamperei fort.
Dankeschön. Was? Ja, Herr Diefenbacher noch kurz?
Also damit Sie nicht gleich schon wieder klatschen, möchte ich eigentlich eher Fragen stellen. Die Frage wäre, wie schaffen wir es denn, dass diese Präjudizierung von Gorleben, die durch jeden Transport weiter besteht, zu einem Ende kommt? Diese Frage müssten wir uns stellen. Ich will ja nur eine Frage stellen, nicht? Diese Frage müssten wir uns stellen, wenn wir an der Stelle weiterkommen. Das Zweite ist, Herr Dr. Hohlefeller, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung hier eine kleine Broschüre mir bestellt, die heißt Endlager technisch gelöst. Hinten dran steht doch Endlagerung technisch gelöst.
Ein Unterschied als Endlager.
Dann steht Deutsches Atomforum, Verantwortung heutiger Generationen. Und
Mikrofon hier, bitte nach oben.
Hier kommt Gorleben, nicht in der Mitte dieser Broschüre. Ich weiß nicht, ob wir auch in der Art und Weise der Außenpräsentation von verantwortlicher Stelle eine andere Sprache finden müssen, wenn wir wirklich aufeinander zugehen wollen.
Die Frage an Sie jetzt, Herr Hohlefelder, und dann möchte ich auch auf ein Ganzer gehen. Also wir haben jetzt gehört, dass man sagt, wir müssen diese Fixierung Gorleben aufgeben. Man hat den Eindruck, sicher in der Industrie, aber sicher auch in der Broschüre, die jetzt da in den letzten Tagen verteilt wurde, man sagt, Gorleben muss man jetzt weiter erforschen, dieses Moratorium muss man jetzt aussetzen, das ist an sich ein geeigneter Standort, das kommt so unterschwellig zum Ausdruck. Wenn wir davon ausgehen, ich habe Herrn Ehmke gesagt, wir müssen Schritte aufeinander zugehen, welchen Schritt könnten Sie denn machen, um diese Situation zu blockieren? Konkret die Frage eben, Ist man bereit, in der Industrie zu sagen, wir schauen andere Standorte an, gleichzeitig mit Gorleben und nicht konsekutiv, wenn Gorleben sich erwiesen hat, dass sich das jetzt vielleicht nicht eignet?
Also zunächst mal haben wir als Industrie das nicht zu entscheiden.
Aber Sie haben ja sicher eine Meinung.
Nein, ich will das ja nochmal sagen. Trotzdem sage ich, ist das ja auch zu meiner Meinung.
Sie dürfen einfach sagen, was
nur damit da kein falscher Eindruck entsteht. Der Unterschied ist doch, der sich hier im Saal auftut, dass die einen sagen, wir wollen ein paralleles Verfahren. Dabei gibt es auch viele, die sagen, Gorleben kannst du gleich in die Tonne treten und nimm das mal ganz raus. Aber es gibt die meisten, die sagen, also Gorleben plus andere. Und andere sagen, wir möchten ein konsekutives Verfahren. Und dabei ist das Misstrauen, dass das Thema Gorleben sozusagen vorentschieden sei. Nun muss ich allerdings sagen, wir befinden uns hier in einem Erkundungsprozess. Der Erkundungsprozess ist bisher durchaus mit positivem Ergebnis gelaufen. Es hat bisher keine Argumente gegeben, die die Eignungshäufigkeit des Standorts in Frage stellen. Aber, ja gut, das haben wir ja schließlich auch mit der Regierung verhandelt, noch im Jahr 2001. Die rot-grüne Bundesregierung und die BGR hat das nochmal bestätigt, dass das so sei. Und das ist nun mal gerade die BGR auch eine wesentliche Institution.
Das würde ich Ihnen gerne mal erklären.
So, das können Sie ja gleich gerne.
Mal eben Sie sagen, so,
deswegen sagen wir, Ergebnis offen weiter erkunden.
Aber
so,
andere Standorte
und in dem Moment, das sage ich gleich noch was dazu, und in dem Moment, wo sich Gorleben als nicht geeignet herausstellen sollte, müssen wir uns andere Standorte ansehen. Nun ist es aber nicht so, als sei Deutschland eine weiße Karte und seien andere Standorte in unterschiedlichen Gesteinsformationen. Nebenbei bemerkt Herr Altner, wir haben uns in Deutschland sehr intensiv Salz, Ton und Granit, alle drei angesehen. Und aus meiner Sicht kommen in erster Linie Salz und Ton in Betracht. Granit würde ich kritischer sehen. Ja, jetzt sagen Sie, das ist wegen Bayern so, aber
nur angesehen.
So, natürlich, ja klar.
Aber sag heißt, doch mal schnell, wir wollen nicht allzu lange Statement machen.
Ich will nur sagen, das heißt ein konsekutives Vorgehen, bitte
also
zu Ende führen und danach einen
Schritt zu machen und sagen, okay, wir sind allenfalls auch bereit,
aber,
dass man den
aber
Start
ich will
auch
mal sagen,
gleichzeitig
die alternativen Standorte sind alle, jedenfalls im Sinne einer obertägigen Erkundung, bekannt. Es ist nicht so, als stünden wir in Deutschland vor einer weißen Landkarte. Das heißt, wir haben da so viel Vorarbeit geleistet worden, dass man für den Fall, dass Gorleben nicht geeignet sein sollte und deswegen also nicht ein Planfeststellungsverfahren könnte, nicht sehr schnell entscheiden könnte und dann in einem Verfahren Auswahl 5 Standorte, dann runtergebrochen, sich am Ende auf einen Standort fokussieren.
Das würde aber heißen, wenn jetzt Gorleben gesetzt den Fall wäre, nicht geeignet, dass man, was Herr Gabriel gesagt hat, dass man dann wieder beim Punkt Null ist, in 3, 4, 5, 6 Jahren, je nachdem, und dann muss wieder von vorne beginnen, Sie werden im Jahre 2035 kein Endlager haben.
Natürlich würde das bedeuten, dass das Endlager später käme. Aber ich sage Ihnen auch, die bei der parallelen Erkundung wird es ja ähnlich sein. Auch da wird es zu einem vergleichbaren Zeitverzug kommen. Nur nochmal, das wird im Saal mit Sicherheit bestritten, bis zum heutigen Tage gibt es keine Erkenntnisse negativ zu Gorleben. Ich spreche mir jetzt rein auf der technischen Ebene, jedenfalls von den einschlägigen Fachleuten.
Wo ist denn, ich versuche ja in dieser Diskussion ein wenig herauszufinden, wo kann man aufeinander zugehen. Ja. Ich spüre jetzt bei Ihnen nichts, wo Sie einen Schritt vorwärts machen.
Ich möchte mal ganz einfach, Frau von Kaufmann, ich habe Ihnen ja diese Position gerade geschildert, eben weil auch alternative Standorte schon betrachtet worden sind und es eine sehr gute Kenntnis über die Standorte gibt. Dann will ich Ihnen auch mal was sagen. Wenn wir jetzt hingehen und parallel sagen wir, die Region A, B, C, D, ja, die nehmen wir jetzt als alternative Standorte. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier dieselbe Veranstaltung und dann haben wir etwa 5-mal so viele Leute, weil natürlich aus den Regionen A, B, C, D auch hier jede Menge Leute sitzen und sagen, bei mir auf keinen Fall. Und dann stelle ich mir, ja, so, und dann stelle ich mir die Frage, ob vor dem Hintergrund, jetzt benutze ich wieder das Unwort der Eignungshöflichkeit Gorleben, es sinnvoll ist, Menschen in anderen Regionen mit dieser Diskussion jetzt schon zu belasten, wenn es möglicherweise so ist, dass auf der Basis des Abschlusses des Erkundungsverfahrens das nicht nötig ist. Ist für mich auch eine moralische und ethische Frage in dem Zusammenhang.
Es muss konsekutiv. Herr Ganzner, jetzt komme ich zu Ihnen, Baden-Württemberg, Sie wussten, jetzt kommen Sie dran. Baden-Württemberg grenzt auch an die Schweiz, hat ein Gestein, das unter Umständen, ich sage das jetzt mal als Laien, auch in Frage käme. Bayern, Baden-Württemberg möchte gerne in der Schweiz mitreden bei diesem Lager, aber sagt aber, also Mitsprache, bei uns braucht man das nicht zu untersuchen, wir brauchen keine Mitsprache. Eine etwas paradoxe Stellungnahme Ihres Landes. Also wenn Sie finden, Gorleben behalten wir mal, aber bei der Schweiz...
Ich möchte erst einen Satz zu meiner Person voranschicken. Ich bin zwar Beamter des Landes Baden-Württemberg, sehe mich aber hier zunächst mal als Vertreter von einem Endlagerstandort betroffenen Region, nämlich den Landkreis Waldshut. Und wir grenzen direkt an den Aargau. Der Aargau ist der Schwerpunkt der kerntechnischen Anlagen in der Schweiz. Das wissen Sie ja, wir haben da drei Atomkraftwerke, ein Zwischenlager, ein Forschungsreaktor und jetzt soll noch im Zürcher Weinland in Bänken unter Umständen Endlagerstandort kommen. Und wir als Kreis fordern dieselben Beteiligungsrechte ein, wie dem Schweizer Stimmbürger gewährt werden. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, Deutschland ist natürlich keine weiße Karte. Wir sind technisch sehr weit eigentlich gekommen, politisch noch nicht. Die Schweiz wird vielleicht im Jahr 2040 ihren Sondierungsstollen abteufeln. Wir haben in Gorleben halt das Untersuchungsbergwerk heute schon.
Also Sie sind froh, ist das in Gorleben?
Nein.
Sie kommen nicht in die Grenze da.
Das sage ich. Ich habe ja gesagt, man braucht letztlich Partizipation, das kann man letztlich nur durch Verfahren erreichen. Und da sehe ich das auch wie der Herr Bundesminister Gabriel, dass man letztlich auch zu einem Standardvergleich kommen muss. Aber das kann nicht sein, dass man von einer vollkommen weißen Karte ausgeht.
Aber
Süddeutschland wird ja immer so gern mit der Oberlinerstuhl in Süddeutschland wird ja immer so in der politischen Wahrnehmung so, als geht es denn nur in Süddeutschland, ja, sondern wir haben gerade jetzt vom Land im Landkreis Waldshut bis ins Donautal rüber, das ist vielleicht so ein Stückchen, wenn man sich diese BGR-Karte anguckt, dann haben wir noch vor Ulm eine Fläche, die rüberreicht in Bayern, aber die größten Vorkommen vom Oberlinerstuhl gibt es eigentlich in Norddeutschland. Und darum sind wir da auch einigermaßen beruhigt, selbst wenn es zu einem Standardvergleich käme.
Aber Sie sind selbst als Baden-Württemberger, also Sie hätten keine Freude, wenn jetzt diese, starten Sie bitte?
Nein.
Wenn diese Suche ausgeweitet würde, da würden Sie, hätten Sie keinen Spaß dran.
Natürlich nicht, denn es gab im Frühjahr 2007 wurden ja diese BGR-Studie, Salz, Oberlinus, dieser Vergleich veröffentlicht. Und bei uns sind über Nacht die Bürgerinitiativen aus dem Boden geschossen wie Pilze in einer warmen Augustnacht. Also das ist das fehlende Akzeptanzproblem. Und jetzt im Grunde genommen einen Suchlauf zu beginnen, ohne dass wir irgendwo in Deutschland Akzeptanz für den Endlager geschaffen haben, dann wird es kommen, was der Herr Hohlfelder gesagt haben, es stehen Bürgerinitiativen in anderen Regionen auf und wir kommen, denke ich, keinen großen Schritt weiter.
Aber haben Sie denn kein Verständnis für Leute, die jetzt hier betroffen sind mit Gorleben, die eben sagen, ja, also wir verteilen jetzt eben diese Belastung und die anderen sollen ruhig sich jetzt auch mit dem auseinandersetzen? Sie sagen, die sollen das mal unter sich ausmachen und wir sind dann fein.
Also Frau von Kaufen, so habe ich das nicht ausgedrückt. Sie unterstellen mal ein bisschen was. Ich habe immer dafür plädiert, dass man im Grunde genommen neben Gorleben einen Vergleich macht.
Ja. Aber nicht bei Ihnen.
Natürlich wird man diese Flächen in Baden-Württemberg und Bayern mit einbeziehen müssen. Aber man sollte nicht die Vorstellung haben, so wie das auch jetzt politisch gern gespielt wird, ihr seid für Atomkraft, ihr habt Opalinus-Turm, darum müsst ihr ein Endlager haben, also so abstrafend. Das ist ja auch kein wissenschaftliches Vorgehen. Es wird sich dann rausstellen in meinen Augen, dass die Flächen vielleicht in Norddeutschland besser geeignet sind.
Herr König, noch mal ganz kurz zu Ihnen. Wir haben jetzt sehr viel gehört und dann möchte ich die Diskussion endlich hier runtergeben. Wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem, wir haben ein großes Misstrauen hier untereinander. Jeder muss einen Schritt auf den anderen zugehen. Von wem erwarten Sie jetzt welchen Schritt als erstes?
Ich glaube, dass wir vor der Bundestagswahl nächstes Jahr keine großen Erfolge mehr erreichen werden. Ich glaube, das wäre blauäugig, das zu meinen. Aber wir haben die Chance, den heutigen Tag und die Diskussion in den folgenden Tagen zu nutzen, genau ein Stück zu signalisieren, in welche Richtung es gehen muss. Wir hatten schon mal eine ähnliche Situation im Jahre 2002, als der AKN, der sehr pluralistisch besetzt war, mit Befürwortern und Gegnern von Gorleben, die ja ein Verfahren vorgeschlagen haben, letztendlich von dem sie jetzt profitieren. Das ist ja erfreulich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch, denke ich, ein Armutszeugnis, dass es nicht geglückt ist, dieses auch hier weiter zu verfolgen und konstruktiv dann auch umzusetzen. Und ich merke in der letzten Zeit, dass natürlich die Debatte über Laufzeitverlängerung, die wir haben, nicht dazu geeignet ist, die Planungssicherheit, die wir vorher hatten, und die Mengenbegrenzungen, die damit einhergehen mit Laufzeitbegrenzungen, dass jetzt der Eindruck entsteht, hier dient letztendlich die Diskussion um ein neues Endlager, um die Realisierung allein dazu, um die fehlende Landebahn, wie es so häufig genannt wird, dann herzustellen, damit wir das Akzeptanzproblem in der letzten Stufe noch lösen können für Laufzeitverlängerungen bis hin zu sogar weiteren Debatten. Also ich denke, hier sind wir gefordert alle, auch die genau zu analysieren, welche einzelnen Maßnahmen führen wirklich zu einer Verbesserung der Situation, dass wir ein Endlager bekommen, und welche Situationen führen dazu, dass wir in eine sozusagen Unmöglichkeit hineinlaufen. Und ich glaube, jedenfalls in diesem Jahr bis zum September 2009 sind die Messen gesungen.
Laufzeitverlängerung, Herr Hohlefelder, das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, sagen wir sind nicht für die Laufzeitverlängerung, dafür bauen wir das Endlager.
Das wird keiner von mir erwarten. Das wird wohl kaum jemand von mir erwarten. Aber ich habe gerade das Wort. Aber ich würde gerne auf Folgendes hinweisen. Wir haben sozusagen von beiden Seiten, wenn ich das mal so im Lager bezeichne, unterschiedliche Verdächtigungen. Die Kernenergie-Gegner glauben, dass die Gorleben-Befürworter oder Kernenergie-Befürworter mit aller Gewalt Gorleben durchsetzen wollen, um dann sagen zu können, damit ist das Thema gelöst und damit ist auch die Zukunft der Kernenergie besser gesichert oder höhere Akzeptanz. Umgekehrt sagen die Kernenergie-Befürworter, die andere Seite, die Gorleben-Gegner, die wollen Gorleben nur deswegen nicht, weil sie das in Geiselhaft nehmen wollen gegen das Thema Laufzeitverlängerung und Akzeptanz der Kernenergie. Das ist im Grunde genommen in der Diskussion sozusagen die eigentliche Diskrepanz. Das sind die Schützengräben, in denen wir liegen. Und der Minister hat eben ja zu Recht darauf hingewiesen, gleichgültig, wie man zu der Frage Kernenergie steht, muss das Endlagerthema gelöst werden. Und zwar war es mal eine, das war eben auch nebenbei bemerkt nicht die Entscheidung der EVU, es war mal eine politische Entscheidung zu aller Parteien, in die Kernenergie einzusteigen. Wir müssen es lösen. Gut. Und deswegen sollte die Konsequenz daraus sein, das Thema Zukunft der Kernenergie, ja oder nein, nicht mit dem Thema Endlagerung zu verknüpfen, sondern das Thema.
Und ja, das sonst, aber von beiden Seiten.
Ja, von beiden Seiten.
Also jetzt noch kurz Herr Diefenbacher, dann Herrn Ehmke und dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, sich einzumischen. Ganz kurz bitte, Herr Diefenbacher.
Also zwei Gedanken kurz. Erstens scheinen wir sehr unterschiedliche Vorstellungen von Partizipation hier auf dem Podium zu haben. Und es möchte sein, dass diese Tagung gut angelegt ist, wenn man sich darüber klar wird, auf welche Weise Menschen partizipieren sollen an einem solchen Thema. Das Zweite, ich würde genau das Gegenteil an Schlussfolgerungen ziehen, das Sie eben gezogen haben. Denn wenn wir alle dem Satz zustimmen, dass wir die Folgen einer Technik selbst verantworten sollten, dann könnten wir eigentlich Kernenergie weiter betreiben, nur dann, oder hätten es nur anfangen sollen, wenn wir gleichzeitig über eine gesicherte Endlagerung verfügen.
Okay, danke schön. Und Herr Ehmke noch?
Nicht der Exkurs zum Stichwort Eignungshäufigkeit, aber eine Überlegung, die drumherum kreist, weil Sie das ins Feld geführt haben, als einen parteienübergreifenden Konsens, gerade der rot-grünen Bundesregierung. Ich kleide das erstmal in eine Frage. Was glauben Sie, warum es in Gorleben überhaupt ein Moratorium gibt? Ich glaube nicht, weil man vor uns, unserem Bürgerprotest, so viel Angst hat, dass man deshalb ins Atomgesetz reingeschrieben hat, 3 bis höchstens 10 Jahre Baustopp in Gorleben. Da muss es doch geologische Zweifel gegeben haben, sonst hätte man doch weitergebaut. Dass man diesen Begriff Eignungshöfigkeit dort eingebaut hat, ist doch ein Ergebnis, ich würde mal sagen, eine Art politischer Kompromiss. Es hat nichts mehr mit der Eignungs- oder Eignungshöfigkeit im bergbaulichen Sinne zu tun, sondern es hatte damit zu tun, dass Sie darauf gedrungen haben, dass Sie nicht nur die begrenzten Laufzeiten verhandeln mit der Bundesregierung, sprich letztlich ja auch Minimierung Ihres Profits, sondern sich mit dieser Formulierung den Rücken freigehalten haben vor weiteren Zahlungen für eine weitere oder alternative Endlagersuche. Das Atomgesetz ist leider so gestrickt, dass es nicht zwingend möglich macht, dass Sie zur Kasse gebeten werden für eine alternative Endlagersuche. Und ich glaube, manchmal geht es gar nicht um Geologie oder Parteipolitik. Es geht ums Geld. Sie wollen keinen müden Cent zusätzlich ausgeben und stehen deshalb nicht zu ihrer großen gesellschaftlichen Verantwortung, weil sie verdienen sich doch, ich will nicht sagen.
Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen?
Ja,
ganz eine
gerne.
Schlussfrage, und zwar, da möchte ich nur, ob Sie mit Ja und Nein beantworten.
Ob ich das kann?
Einverstanden, sagen wir mal, die Erkundung würde fortgesetzt. Wären Sie einverstanden, wenn man jetzt gleichzeitig mit Gorleben auch andere Standorte erkunden würde? Wären Sie dann einverstanden, dass man auch in Gorleben weiter forscht?
Nein. Nein. Und ich glaube,
ich möchte das von Herrn Emke mal wissen. Ich versuche immer einen Schritt aufeinander zugeht.
Ich helfe Ihnen gleich mal, wo die Schritte sind, aber da an dem Punkt ganz bestimmt nicht.
Nein, also da wäre das wäre ja, in der Aussage
auch bestimmt nicht.
Also ich stelle fest, die Schritte, die sind noch, von Schritten kann man da noch
und nicht. Und ich will nochmal sagen, bestimmt nicht, weil wir in Gorleben das St. Florians-Prinzip hochhalten. Das ist, glaube ich, eher ein parteipolitisches Problem. Wir haben uns über 30 Jahre hinweg mit der Frage der Endlagerung, Klimapolitik, Atomenergienutzung auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir können also mit gutem Recht behaupten, dass wir durch unsere Aktion und durch alles, was wir machen, von Seiten des Bürgerprotests, deutlich machen, dass wir Atomkraftgegner sind und auch Gorleben-Gegner. Das ist, glaube ich, wichtig.
Aber sind Sie auch Endlagergegner?
Ich bin kein Endlagergegner, dann bin ich unter einem falschen Titel eingeladen worden. Ich habe auch gesagt, wie dringlich das ist, dass die Endlagerfrage gelöst wird.
Aber nicht in Gorleben.
Das geht nicht
bei
Gorleben.
Also in Baden-Württemberg wird das nicht, in Gorleben
nein,
nicht. Das
nein.
wird jetzt interessant, also, wenn wir das hinkriegen.
Ich bleibe trotzdem auf der Tagung.
Sie haben sich nochmal gemeldet und dann aber endgültig ins Publikum.
Ja. Ich nehme nochmal das Stichwort auf, das Herr Hohlfelder aufgebracht hat, dass Sie sich andere Standorte angesehen haben. Herr Hohlfelder, ansehen ist nicht prüfen. Das muss man sagen. Und ich denke, wir kämen in der Diskussion weiter, wenn die Prüfungen anderer Standorte so weit gediehen wären, dass sie mit dem, was wir von Gorleben wissen, vergleichbar werden. Wenn wir so weit kämen, hätten wir eine Grundlage der kritischen Beurteilung. Das Zweite, was ich ansprechen will, nun haben Sie, ich weiß nicht, ob das im Blick auf das Publikum gerade sehr geschmackvoll ist, haben Sie gesagt, aber wenn man dann an andere Standorte geht, dann muss man damit rechnen, dass da die gleiche Emotionalität hochschäumt. So ist das. Und zwar nicht nur bei Bevölkerungen, die fernab von Atomkraftwerken sind, sondern die auch im Umfeld von betriebenen Atomkraftwerken leben. Das hängt eben damit zusammen, dass der Gesellschaft insgesamt ein großtechnisches System übergestülpt worden ist, gegen das sie von Anfang an angelaufen ist. Aber da muss man jetzt hindurch. Und zu dieser vergleichenden Prüfung, die wir empfehlen, gehört ja nicht nur der technische Aspekt, der geologische Aspekt, sondern es gehört auch, dass man den Diskurs mit einer kritischen, aufbegehrenden Bevölkerung führt. Das gehört in diesen Vergleich mit hinein. Herr Gabriel hat das locker gesagt, Transparenz und Öffentlichkeit. Das muss man mit in Kauf nehmen, wenn wir zu einer vergleichenden Betrachtung kommen wollen. Soweit, so gut.
Also, jetzt sind Sie dran. Meine Güte, jetzt kommen ganz viele Hände. Welche soll ich wählen? Soll ich einfach mit einem, fangen wir mal da vorne an. Da vorne Sie in der Mitte, mit dem Grünen. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Na schnell eine, bitte. 2 Minuten, nicht ja. länger, damit möglichst viele zum
Schluss. So lange brauche ich ja gar nicht. Also ich finde, wenn wir hier über Glaubwürdigkeit reden, da hat doch unser Umweltminister vorhin was ganz Richtiges gesagt. Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist in Gorleben sträflich vernachlässigt worden. Und jetzt war, ach, Sie wissen
Darf
doch
ich
gar
Sie
nicht.
Noch schnell bitten, schnell sagen, wer Sie ja. sind? Ich glaube, es ist noch wichtig, die Leute haben sich hier alle vorgestellt, dass wir schnell wissen.
Ja, mein Name ist Edegard Gräfer, ich komme von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Okay, dass das sträflich vernachlässigt worden ist. Und man kann doch jetzt nicht, also uns einen Strick daraus drehen und sagen, ihr bleibt im Topf mit drin. Gorleben ist einfach verbrannt. Das ist doch völlig klar.
Okay. Es hat ja hier auch sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker aus den Ländern, vom Bund etc. Und ich möchte auch die jetzt bitten, sich aktiv zu beteiligen, denn die Politik ist ja eigentlich hier vorne nicht so richtig vertreten. Also Herr Ganser sagt, ich gehöre nicht zur Politik, ich bin Verwaltung, dass auch die Politik sich da irgendwo zu Wort meldet.
Matthias Edler, Politikwissenschaftler und Einwohner Lüchow-Dannenbergs. Bevor wir uns in Einzelheiten verlieren und diese Gefahr, die trifft sowohl Kernenergiebefürworter als auch Atomkraftgegner, müsste man das, glaube ich, nochmal auf eine allgemeine Ebene bringen. Sowohl Herr Gabriel als auch Herr Hohlefelder haben gesagt, dass wir an keinem Ort in Deutschland einen Standort finden, wo die Mehrheit der Bewohner im engeren Umkreis diesem Standort zustimmen würde. Das klingt erstmal ganz banal, aber was heißt denn das? Das heißt, dass die Produktion von weiterem Atommüll nicht akzeptiert werden kann.
Was machen wir denn mit dem, was wir haben?
Das heißt das.
Die Frage jetzt an Sie, was machen wir denn mit dem Atommüll, den wir jetzt haben? Wir haben
das, wenn die Atommüllproduktion gestoppt ist, können wir uns über eine verantwortungsvolle Endlagersuche unterhalten. Und wenn sich alle einig sind, so wie Herr Gabriel es auch gesagt hat, dass es eine nationale Aufgabe ist, also nationaler Müll muss national entsorgt werden, dann muss Gorleben aus dieser vergleichenden Standortsuche raus. Die Kriterienfindung wird genau, wie es hier auch schon dargestellt wurde, wie Herr König gesagt hat, immer an Gorleben ausgerichtet. Denn auch das ist wieder eine ganz einfache Sache.
Kriterium, 2 Minuten?
Ja, 2 Minuten. Kriterium ist ganz einfach. So gut wie möglich. Sprachlich ganz einfach. Bei Ihnen heißt es immer, keine gravierenden Nachteile. Es wird immer negativ formuliert, weil Sie auf Gorleben hin formulieren. Und zum Schluss, die Finanzierung. 1,4 Milliarden sind in Gorleben verbuddelt worden. Sie haben Rückstellungen gebildet. Wollen wir mal die Zinsen nachrechnen? Wie viel Zinsen Sie für diese Rückstellungen verdient haben? Sie könnten zig Standorte dafür erkunden. Und wenn die Politik nicht dazu in der Lage ist, die Industrie dazu zu bringen, diese Standortsuche zu bezahlen, dann machen Sie es selber. In 14 Stunden haben Sie 28 Milliarden Euro für die IKB gehabt. Damit hätten Sie 14 Standorte vergleichen untersuchen können.
Dankeschön.
Ja. Und ganz zum Schluss, die Asse hat gezeigt, dass der Müll rückholbar sein muss. Aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert nicht.
Darf ich Sie bitten, das Mikrofon schnell weiterzugeben? Nein, darf ich Sie bitten, das Mikrofon der Dame zu geben? Nicht einfach hier das Mikrofon jeder da von sich nehmen.
Also, dass Sie die Politik angesprochen haben, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, der SPD-Fraktion, komme aus dem Landkreis Waldshut. Wir können doch keine Akzeptanz erwarten von einer Gesellschaft, die sich überhaupt nicht beteiligen kann. Und auch die Beteiligung bei dem Schweizer Verfahren ist natürlich nur für die Schweizer bestimmt. Und ich denke schon, dass wir nur eine Akzeptanz hinkriegen mit Partizipation. Und es kann auch nicht sein, dass die sich auf Informationen beschränkt, sondern wir brauchen das bei der Festlegung der Kriterien des Verfahrens. Und nur dann werden wir auch zu einem akzeptablen Standort kommen, unter der Prämisse, und das will ich auch mal sagen, wenn die Quelle des Mülls auch abgeschaltet wird. Man kann doch nicht von einer Gesellschaft erwarten, dass sie Müll entlagert, toxisch wirksam über 1 Million Jahre, wo wir hier nicht mal fähig sind, über mehrere Legislaturperioden eine Entscheidung zu treffen, ohne vorher festzulegen, wie lange diese Kernkraftwerke noch
betrieben werden, beziehungsweise wie die Schweiz 3 neue bauen wird, das kann nicht die Lösung des Problems sein. Und sicherheitstechnisch, es ist nicht nur sicherheitstechnisch, es ist eine politische Frage, welche Energiepolitik wir in Zukunft betreiben wollen. Und die muss entschieden werden und ich hoffe, dass es auch klar und deutlich wird bei der nächsten Bundestagswahl.
Also wir müssen diese Verknüpfung, Sie machen sagen, auf diese Verknüpfung kann man nicht aufnehmen. Ich möchte mal schnell noch fragen, Herr Schröder, der Bürgermeister von Gato ist noch da. Moment, schnell, warten Sie mal schnell. Wo ist der Herr Gato? Da hinten. Ich möchte nachher noch schnell mit Ihnen ganz kurz ins Gespräch kommen. Jetzt aber zu Ihnen.
Ja, ich, Karin Bertoldes-Sandrock, ich bin direkt gewählte Abgeordnete aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und gehöre nicht zur Bürgerinitiative und trete ein für eine Aufhebung des Moratoriums, nur um mal darzustellen, dass für Lüchow-Dannenberg nicht nur Herr Ehmke spricht. Und ich bitte auch von solchen persönlichen Angriffen Abstand zu nehmen. Ich halte das auch für unmöglich, wie vorhin Herr Hohlefelder behandelt worden ist. Ja. Ich möchte daran erinnern, da ich nun auch bereits 30 Jahre in Lüchow-Dannenberg bin, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie in einem überaus großen, überparteilichen Konsens vor mehr als 30 Jahren begonnen worden ist. Ich war gerade nach Lüchow gezogen, da war der damalige SPD-Forschungsminister Volker Hauff dort und warb für die Kernenergie und hat sich gewundert, ob meiner kritischen Fragen, die vielleicht so kritisch waren, weil ich damals noch zu wenig Ahnung hatte. Das nur mal dazu. Die Verantwortung für das, was jetzt da ist, tragen wir alle, nicht in einem individuellen, sehr wohl, aber in einem gesellschaftlichen Sinne. Und deshalb begrüße ich die Aussagen, ich mache übrigens jetzt keinen Wahlkampf, Kollegin aus der Bundestagsfraktion, sondern ich begrüße die Aussagen des Bundesumweltministers, der vorhin ganz klar gesagt hat, unabhängig davon, wie man zur Kernenergie steht, der Müll ist da, wir haben die Verantwortung, wir müssen jetzt mit ihm umgehen. Und wir werden umso unglaubwürdiger, je mehr Bedingungen wir daran knüpfen, erst müssen wir dazu Ja und zu jenem Nein sagen, ehe wir uns der Endlagerfrage stellen. Das ist nicht zulässig. Und auch zu dem, was Sie gesagt haben, Öffentlichkeit ist nicht beteiligt. Nirgendwo ist auch gerade in Lüchow-Dannenberg, und wir haben immer noch entsprechende politische Mehrheiten, so intensiv diskutiert worden. Und wenn jemand sagt, Aufhebung des Moratoriums, dann verwahre ich mich dagegen im Interesse der Bürger, nicht nur die mich gewählt haben, sondern auch sehr viele andere noch in Lüchow-Dannenberg. Aufhebung des Moratoriums heißt nicht Einrichtung eines Endlagerstandortes, sondern es heißt nach den Fragen, die zwischen Moratoriumsbeginn und 2005, wo die Ergebnisse vorlagen, Herr König kann das besser darlegen als ich, da sind Ergebnisse gekommen und diese Ergebnisse müssen heute weiter bearbeitet werden, es muss systematisiert werden. Man kann nicht immer sagen, 1,4 Milliarden sind verbuddelt worden und man weigert sich, die bisherigen Ergebnisse überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Und gut, vor einem...
Darf ich auch Sie bitten, zwei Minuten, auch Sie haben
gut, vor einer Illusion möchte ich warnen. Und da möchte ich mich abgrenzen vom Bundesumweltminister. Ein Standortvergleich kann unter Umständen dazu führen, dass wir zu keinem Ergebnis kommen. Herr König kann bestätigen, dass das Bundesamt für Strahlenschutz selber in seinen Darlegungen gesagt hat, alle Gesteine sind für jedes ist für sich zu sehen, eins ist nicht besser als das andere. Und wenn wir dann die einzelnen Standorte haben, ist der eine Salzstock tiefer, der andere ist breiter, der dritte ist fester und sonst was. Wir werden, ich warne vor dieser Illusion.
Jetzt komme ich Herrn Friedrich Wilhelm Schröder, er ist der Bürgermeister von Gato. Sie haben jetzt die Diskussion hier mitverfolgt. Sie gehören ja auch zu denen, die sagen, okay, ich nehme an, Sie teilen etwas die Ansicht der Vorrednerin.
Ja, meine Damen und Herren, als erstes möchte ich mal sagen, und zwar dem Umweltminister recht geben, wir können das Endlagerproblem nicht auf unsere Enkel abladen oder irgendwo noch weiter hinausschieben. Deshalb haben unsere Räte seit 1999 mindestens 3 bis 4 Beschlüsse gefasst und Resolutionen verfasst, wo wir gesagt haben, wir erwarten eine Erkundung bis zu Ende und dass dann die Ergebnisse meinetwegen auch international geprüft werden, ob Gorleben geeignet ist oder nicht. Nur durchs Moratorium und dann Aufwerfen der 12 oder 13 Fragen, die ja mittlerweile längst beantwortet worden sind, wird sich das Ergebnis für Gorleben nicht herleiten lassen. Also muss zu Ende untersucht werden.
Gut, danke schön. Ja, Herr Altner, Sie beteiligen sich da oben ganz kurz.
Ich wollte zunächst etwas zu dem sagen, was die Dame vorgetragen hat. Sie haben natürlich recht, dass es mal einen überparteilichen Konsens in Sachen Atomenergie mit großen Hoffnungen gegeben hat. aber das liegt 30 Jahre zurück. Und dieser Konsens ist zerbrochen, wie wir beide wissen. Wenn ich mal ausreden darf, habe ich Ihnen auch nicht immer dazwischen gequasselt. Dieser Konsens ist zerbrochen und hat eben dazu geführt, dass die Bevölkerung mit diesem ursprünglichen Konsens nicht mehr übereinstimmen konnte. Und dann sind wir in diese Diskussion hineingekommen, deren Ende wir jetzt hier weiterführen. Und bei dieser Diskussion kann nicht die Rede davon sein, dass von Anfang an die Bedenken der Bürger im Sinne eines sinnvollen Partizipationsverfahrens Berücksichtigung gefunden hätten. Das ist mühselig über viele Schritte erstritten worden, bis es dann in die Parteien noch eingedrungen ist. Einer der Sternpunkte, und da bin ich nochmal bei dem, was mein Nachbar gesagt hat, ist die Energieenquete Zukunftige Energiepolitik des Deutschen Bundestages gewesen, die Ende der 70er Jahre im diskursiven Verfahren unter Beteiligung einer Minderheit von Atomenergiekritikern vier Energiepfade in die Zukunft vergleichend gerechnet hat. Zwei mit Atomenergie und zwei ohne Atomenergie. Und wenn Sie heute die Planzahlen der Bundesregierung der Europäischen Union betrachten, dann liegen die genau in der Perspektive der damaligen Berechnungen. So ist der Weg gewesen. Das heißt, der kontrollierte Diskurs zwischen Kontrahenten hat damals ungeheuer viel gebracht, aber wir haben Jahrzehnte verplempert. Und nun denke ich, es würde schon lohnen, einen solchen Diskurs unter Einbeziehung konträrer Standpunkte auch im Blick auf die Endlagerung zu führen. Aber dazu würde gehören, erstens, dass wir einen wirklichen Diskurs über verschiedene Standorte und verschiedene geologische Medien führen und dass wir uns einigen auf ein Prüfverfahren, was Kriterium der Beurteilung sein soll, und dass wir dies drittens vor der Öffentlichkeit tun. Und ich bin optimistisch genug, trotz aller Emotionalitäten, die dabei eine Rolle spielen werden, und sie gehören ja auch dazu, dass wir dann zu einem anderen Ergebnis kommen, als zu diesem Torso, den wir jetzt in Gorleben mit den verschiedenen Bewertungen stehen haben. Und in diesem Sinne plädiere ich leidenschaftlich dafür, dass wir uns in diese Richtung gemeinsam entschließen zu einem wirklich kritischen Prüfverfahren.
Gut. Herr Ehlenkamp, darf ich Sie um ganz kurze Äußerungen, denn ich weiß, ich bin noch, wir könnten noch bis um 10 machen. Ganz kurz.
Ich versuche mich kurz zu fassen, weil ja viele im Saal was sagen wollen. Ich finde, es ist so wichtig, wenn man auf die Vergangenheit zurückschaut und anmahnt, es gibt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Beseitigung des Atommülls, dass man sich auch einen anderen Satz sagt, jede Sache muss immer wieder neu gedacht werden. Jedes Mal neu gedacht werden. Wer hätte gedacht, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, dass inzwischen offiziell eingestanden wird, dass die Asse 2 absäuft, nicht mehr zu retten ist. Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, als Frau Merkel noch Umweltministerin war und noch sagte, sie könnte die Garantie geben der Standsicherheit von Morsleben, dass heute Notfüllmaßnahmen notwendig sind. Das sind alles nur 40 Jahre. Und das ist ein ganz grandioser Glaubwürdigkeitsverlust, um ein Bild zu benutzen. So wie die Aktienkurse purzeln. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie in unseren Kreisen die Glaubwürdigkeit in die Politiker und in die Institutionen gepurzelt ist in den letzten drei Monaten, als das ganze Asse- und Morsleben-Dilemma klar wurde. Und das sind eben Wissenschaftler, die dort Gefälligkeitsgutachten unterschrieben haben, die auch in Gorleben aktiv sind. Ich möchte mich Ihnen anschließen, Herr Altner.
Gut. Also, die Sache
kommt nur voran, wenn Gorleben rauskommt.
Gut, möchte ich, Herr Hohlefelder, Sie wollten noch ganz kurz was sagen?
Also jetzt sage ich mal ganz brutal, Herr Imke, das hört sich für meine Ohren ganz schön nach St. Florians Prinzip an. Na doch, natürlich ist das so. Und Sie können doch nicht bestreiten, dass jedenfalls bislang die Mehrheit der Wissenschaftler, mag Ihnen ja gefallen oder nicht, der Meinung ist, dass Gorleben auf der Basis der bisherigen Erkundung eignungshöfig ist.
Wir werden ja sehen, was dabei
rauskommt. Nur ich habe den Eindruck, dass hier viele sind, denen geht es darum, die Endlagerung in Geiselhaft zu nehmen für die Frage der Fortführung der Kernenergie, ja oder nein.
Gut,
wenn der Altner
eben... Wir möchten Ihre Rückstellungsmilliarden in Geiselhaft
ich
nehmen.
Ich möchte jetzt die Diskussion nochmal. Sie haben sich noch gemeldet und dann kommt die Dame dahin. Hallo. Ganz kurz. Ja. Ja, jetzt, ich kann nicht... Wir haben noch 10 Minuten und dann, Sie wissen, Sie haben noch 2 Tage Zeit zu diskutieren. Wir können, sonst sind wir noch bis um 12 da. Sie schnell, dann habe ich es mit Ihnen.
Ist das Mikrofon an? Ja.
Jutta von Sprechen Sie so wie so?
Ja, so? Ja. Ja. Von dem Busche aus, auch aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg. Ich wollte noch mal kurz zur Akzeptanz etwas sagen. Herr Hohlefelder sagte vorhin auch, er befürchte, wenn andere Standorte untersucht werden, da würde noch mehr Beunruhigung im Volk passieren und es würde, und Herr Ganzer sagte, dass die Bürgerinitiativen wie Pilze aus der Erde schießen, dann frage ich mich aber, warum Sie dann vorhin gesagt haben, ja, aber in Lüchow-Dannenberg, da ist das Endlager doch akzeptiert. Und das wurde eben bestätigt durch den Bürgermeister von Gartow. Es handelt sich lediglich um die Gemeinde Gartow und Gorleben, die direkt am Endlager um den Endlagerstandort liegen. Der Rest des Landkreises ist ganz anderer Meinung. Und wie kommt das? Ich bin Zeuge gewesen bei einer Ratsversammlung, als da wieder um den Fortgang der Erkundung geredet wurde. Da wurden 10 Millionen geboten von der Gesellschaft für Entsorgung, wenn der Rat auch so dahin die nächsten Jahre mit allem, was sie tun werden, einverstanden würden. Eine Bürgerin ging aus Protest aus dem Rat, der Rest war dann die Mehrheit und hat es akzeptiert. Ich möchte es mal so sagen, ich habe es leider miterlebt.
Gut, danke schön. Da hinten hat sich noch jemand gemeldet.
Mein Name ist Wolfgang Eisenberg, ich bin von der bäuerlichen Notgemeinschaft Lüchow-Dannenberg hierher geschickt worden. Ich will da gleich dran anknüpfen. Die Gorleben-Betreiber haben seit 30 Jahren in Lüchow-Dannenberg getrickst und der Bevölkerung was übergestülpt, dass es eine Art hat. Das ging los mit der Überrumpelung von Leuten im Rat, die bis dahin sowas nicht erlebt haben. Da wurden für die horrende Summen in die Infrastruktur gesteckt. Das ist einfach Bestechung gewesen. Ja? Und das ging weiter über diese Sache, die eben angesprochen wurde mit dem Bergrecht. Da ist immer gesagt, was wollt ihr denn? Da ist doch noch gar nichts. Und auf einmal soll es umschlagen. Jetzt ist die Sache gelaufen. Ihr habt jetzt leider den schwarzen Peter. Wenn so groß getönt wird da vorne, dass wir einen wirklich partizipatorischen Prozess brauchen, um sowas zu installieren, dann müssen wir auch Gorleben diesen Prozess im Nachhinein gestatten. Und wenn das nicht möglich ist, dann heißt das, Gorleben ist außen vor, weil von Betreiberseite da schon viel zu viel Sünden begangen worden sind. Wir können nicht mehr zurück auf Null. Wir können die letzten 30 Jahre dessen, was wir da erlebt haben, nicht mehr zurück. Die können wir nicht auslöschen. Gut. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen, auch ein Dr. Hohlefelder.
Kurze Äußerungen, wie gesagt, damit möglichst viele noch zu Wort kommen. Da vorne hat sich, Sie haben sich noch gemeldet? Ja, okay. Schon lange?
Ja, Herr Hohlefelder, also, dass Sie heute Abend immer wieder das Wort geiselhaft benutzen im Zusammenhang mit der Strategie der Bürger in Lüchow-Dannenberg, das behagt mir wirklich überhaupt nicht. Ich würde auch behaupten, dass wenn man dieses Wort benutzen will, dass wir eher umgekehrt eine zutreffende Beschreibung bekommen, weil die Atomindustrie daran festhalten will, ja, dass die Endlagerung gelöst werden kann, hält sie auch an Gorleben fest und widersetzt sich jeder vernünftigen und verantwortlichen neuen Suche. Also Sie, um darlegen zu können, dass wir mit der Endlagerung in Deutschland kein Problem haben werden, nehmen sozusagen diese Region in Geiselhaft für die falschen Entscheidungen der 70er Jahre.
Dankeschön.
Und ich möchte eine Frage doch noch mal stellen. Ich möchte wirklich von Ihnen noch mal hören, ob das wirklich die Angst vor dem Protest ist, der Sie zurückschrecken lässt vor einer neuen Suche. Also Geld, das Symbol hat Wolfgang eben gemacht, spielt da sicher auch eine Rolle. Aber ist es nicht auch sowas, dass Sie Fehler nicht eingestehen können? Dass Sie Vertreter sind einer Industriepolitik, die einfach neue Erkenntnisse, neue Bewertungen, die es über die 30 Jahre gegeben hat, dass Sie dazu nicht eine neue Position beziehen können? Und ich finde, also als Niedersächsin, ich muss dazu sagen, dass mit der Asse,
Das ist alles nicht so neu, wie das in den letzten Monaten diskutiert wird. Die Erkenntnisse, Herr Hohlefelder, die Erkenntnisse der Asse, die systematischen Fehlentscheidungen von Menschen, von Experten, die sämtliche Entscheidungen zur Endlagerung in Deutschland zu Gorleben, zu Konrad mit beeinflusst haben. Gibt Ihnen das nicht nochmal neu zu denken? Und meinen Sie nicht auch, dass man da nochmal grundsätzlicher rangehen muss? Das kennen Sie lange. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Viele Fragen an Sie. Warum, die Grundfrage, warum wehren Sie sich so, andere Standorte jetzt zu evaluieren?
So, ich wehre mich nicht. Ich weiß nicht, welche Fehler ich in dem Zusammenhang gemacht haben soll. Aber ich will noch mal sagen, ich schließe ja die alternative Untersuchung überhaupt nicht aus. Ich bin nur der Meinung, dass wir auf dem derzeitigen Kenntnisstand zunächst mal die Erkundung in Gorleben ergebnisoffen fortführen sollten und die Ergebnisse öffentlich und transparent diskutieren sollten, auch im Sinne einer Partizipation. Auch im Sinne einer Partizipation, und danach kann man in ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren einsteigen oder nicht. So, und wenn sich Gorleben eben nicht als geeignet herausstellt, dann geht man eben in die alternative Betrachtung rein. Und das ist aus meiner Sicht ein vernünftiges Vorgehen. Ich habe ja eben gesagt, das liegt einfach daran, dass wir eben eine bestimmte Geschichte der Endlagererkundung haben. Wenn Sie in andere Länder, wir haben nämlich in Deutschland schon sehr früh uns um das Thema Entsorgen gekümmert.
Darf ich jetzt schnell unterbrechen und
haut uns jetzt sozusagen in die Ohren, also, weil andere, zum Beispiel in Frankreich, überhaupt nichts getan haben.
Darf ich Sie schnell unterbrechen, Herr Hohlefelder? Wir möchten jetzt bei diesem Thema bleiben. Ich möchte dort hinten noch jemandem das Wort erteilen.
Ja. Ja.
Bitte.
Ja, mein Name ist Hermann Klepper. Ich komme aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, bin dort Bewohner und im Kreistag. Und ich möchte zuallererst etwas sagen zur Berbatolle-Sandrock und den Leuten, Menschen, die hier im Raum sind. Am 1.10. hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg einen Beschluss gefasst, eindeutig gegen Gorleben. Und dieser Beschluss, diese Resolution, hängt unten an der Treppe. Das ist das eine. Und dann habe ich ganz konkrete Fragen, eigentlich auch an Herrn Gabriel, der sagt, Gorleben als Standort ist weder sicher noch unsicher, man kann keine Aussage machen. Das ist so unglaublich schwammig und suggeriert für mich, es ist eine Möglichkeit da einer Standortes. Das ist das gleiche, Herr König, was Sie sagen, finde ich auch sehr, ist für mich eine Fährte, die wir nicht gehen dürfen, nämlich, da ist noch gar kein Beweis, dass er unsicher ist. Lasst uns noch weiter forschen, bis eine mögliche Sicherheit da ist. Und beide, Herr Gabriel, als auch Sie, denke ich, übersehen einfach Fakten. Fakten, geologische Fakten, die einfach da sind und aus meiner Sicht ein Endlagerstandort Gorleben einfach nicht möglich machen dürfen. Gut. Gorleben darf nicht sein, aus diesem Gründen.
Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir hatten gesagt 8:45, es ist 9. Ich weiß, ich kann nicht mehr alle, die sich jetzt hier noch melden, zu Wort kommen lassen. Wir können nicht bis um 9:30 machen. Wir haben gesagt, wir hören um 9:00 auf. Ich würde sagen, noch zwei Worte und dann kommen wir hier in die Schlussrunde. Okay, dann komme ich zu Ihnen noch und dann komme ich noch da hinten zu dem Herrn und dann machen wir noch hier eine Schlussrunde.
Ludwig Lindner, Bürger für Technik. Ich habe eine Frage an Herrn König. Sie haben gesagt, die Katharina Reiche, wenn ich es richtig verstanden habe, hätte gesagt, Gorleben und sich ist sicher. Und Sie haben Ihre Zweifel an Ihrer Aussage. Und haben außerdem gesagt, Gorleben sei gesellschaftlich umstritten. Da möchte ich anknüpfen an das, was die Dame...
Können Sie das Mikrofon so behalten?
Da möchte ich anknüpfen, was die Dame hier vorne gesagt hat und auch das, was Herr Dr. Hohlefelder gesagt hat. Schaffen Sie doch Akzeptanz in der Bevölkerung, indem Sie das Moratorium aufheben und die Untersuchung fortführen. Dann haben wir Klarheit.
Gut, danke schön. Jetzt der Herr noch da drüben. Okay, zu Ihnen. Und dann komme ich nochmal davor. Ich weiß, ich werde jetzt viele enttäuschen, die sich alle noch zu Wort melden wollten.
Ja, mein Name ist Koch Joachim.
Bitte? Ja.
Hallo,
Mein Name ist Joachim Koch. Ich bin auch einer von den Bürgern für Kerntechnik. Und ich will Ihnen eins sagen, alle, die hier im Saal sind, die Frage ist doch, die Kernenergie, meine Damen und Herren, ist nicht aufzuhalten weltweit. Wir sind nicht alleine da. Und wir werden auch Endlager brauchen. Und die Nachbarn machen uns das vor. Die Schweizer und die Finnen und alle. Das ist nicht, wir sind ein Sonderfall. Und ich sage Ihnen eins, die Messergebnisse von Gorleben, die sind exzellent, die Zwischenergebnisse. Nein, ist ja gut. Nein, die sind gut. Und so ist es auch geblieben und so haben wir das auch vertreten, dass Gorleben endlagerhöfig ist. Wir sind lange im Beruf und haben schon viele Tests gemacht.
Wir haben gesagt, kurze Voten, jetzt noch ein Votum. Okay, noch ein Votum.
Ja, mein Name ist Messerschmidt, ich bin Diplom-Ingenieur, bin im Beirat der BI Lüggedanberg. Und zu dem ganzen clownartigen Vorträgen von Dr. Hohlefeller, der ja leitende Stellung hat im Deutschen Atomforum, da kann man nur sagen, das sah so aus, als wäre er Banker und wollte die neue Bankerkrise in Gang bringen. So verlogen war das Ganze. Ich sage bewusst das Wort verlogen.
Wir wollen anständig bleiben, gut, darf ich gut. Auch Sie bitten, nicht
ich komm,
allzu persönlich
ich komm, ich komme ich komm zum Thema. Er müsste wissen, dass in Gorleben, über Gorleben 1984 im Deutschen Bundestag eine Anhörung im Innenministerium stattgefunden hat. Da haben von 8 anwesenden Geologen, 3 waren Geologen, die beamtet sind und das sagen mussten, was ihre Behörde wollte. Die anderen 5 haben gesagt, Gorleben ist überhaupt nicht geeignet. Und ich möchte Herrn Dr. Hohlefeller mal raten, dass er das Gutachten von Professor Herrmann durchliest. Wenn er das durchgelesen hat, weiß er, warum Gorleben nie geeignet sein kann.
Gut, herzlichen Dank. Und damit möchte ich die Diskussion, oder muss ich die Diskussion im Saal leider abbrechen. Ich weiß, Sie hätten noch lange diskutieren wollen, aber irgendwann mal wird man dann auch vielleicht müde. Wie gesagt, Sie haben ja noch Gelegenheit, morgen und übermorgen hoffentlich in dieser Diskussion einzusteigen und auch noch auf Einzelheiten einzugehen. Und ich möchte hier zum Schluss jetzt nochmal die Diskussion ein bisschen auf diese politische Ebene bringen. Wir haben jetzt viel gehört, Gorleben ja oder nein. Es war so beinahe ein Plebiszit, soll man Gorleben bauen oder soll man nicht bauen. Die Frage des Endlagerstandortes ist ja die Frage, die auch Herr Gabriel angesprochen hat, es braucht im Grunde genommen einen, also wie hat er es gesagt, einen übergreifenden Konsens. Das heißt einen Konsens, der eben, wie Herr König sagte, eben eine Legislatur überdauert, die über Legislatur hinausgeht. Herr Gamzer, die Frage jetzt an Sie, glauben Sie daran, dass ein solcher Konsens zustande kommt? Die Frage, ob vor der Bundestagswahl noch was passiert, die soll damit auch inbegriffen sein.
Also vor der Bundestagswahl sicherlich nicht und nach der Bundestagswahl wird es von den politischen Mehrheiten abhängen. Wenn CDU und FDP regieren, dann gibt es ja schon Aussagen von der CDU, dass im Grunde genommen das Moratorium aufgehoben werden soll und Gorleben weitergeführt wird.
Bitte.
Wenn die Konstellation eine andere sein sollte, dann hat vielleicht so ein Verfahren eine Chance.
Aber das ist kein legislaturübergreifender Konsens, an den glauben Sie nicht?
Ja. Wenn der Konsens darin besteht, dass man sich auf ein Verfahren einigt, dann hat man ja den geschaffen. Nur dann müssen halt die politischen Mehrheiten in Deutschland dafür da sein und die sehe ich im Moment nicht, denn alle graben sich ein. Das hat man heute Abend hier leider auch im Saal gesehen. Wir als Programmkomitee hatten uns ja Bewegung erhofft und wie es der Minister, glaube ich, so schön gesagt hat, wir müssen eine Kultur der Debatte erreichen, die es möglich macht, über fachliche Fragen wieder lösungsbezogen zu diskutieren, das ist heute Abend nicht, in meinen Augen nicht gelungen.
Also Sie sind etwas enttäuscht von dem, was jetzt heute Abend hier abgelaufen ist. Da ist nicht keine Öffnung
spürbar. Also ich habe es nicht gehört. Geworden.
Herr König, wie ging es Ihnen, also wenn wir jetzt mal von heute Abend ausgehen und dann ein bisschen in die Zukunft schauen?
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat den Auftrag, die Entsorgung sicherzustellen und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber Ihre persönliche Hoffnung?
Meine ganz persönliche Hoffnung ist, dass wir nach der nächsten Wahl eine klare Festlegung bekommen auf ein Verfahren. Diejenigen, die meinten, das Bundesamt für Strahlenschutz von sich aus könnte einseitig entscheiden, das Moratorium aufheben, das ist natürlich nicht so. Wir sind gebunden an politische Randbedingungen, die haben wir umzusetzen. Aber das Amt ist der Auffassung, dass wir uns internationalen Entwicklungen stellen müssen, dass wir uns denen nicht entziehen können. Und deswegen stehen wir für ein Verfahren und entwickeln die Instrumente, ein Standortzuverfahren auf den genannten Grundlagen.
Herr Ehmke, die Frage auch an Sie. Glauben Sie nach dem heutigen Abend, dass irgendwann auch über die Legislatur hinaus diese Endlagerfrage etwas Bewegung hineinkommt und die Schützengräben zugeschüttet werden?
Vielleicht, wenn Folgendes passiert ist. Ich glaube, dass Ihre Rückstellungsmilliarden, 30 Milliarden Euro, in einen öffentlich-rechtlichen Fonds überführt werden.
Oh, bitte, Ruhe. Lassen Sie bitte Herrn Ehmke aussprechen.
Sie müssen in einen öffentlich-rechtlichen Fonds überführt werden, um eine vergleichende alternative Endlagersuche jenseits von Gorleben zu finanzieren. Das ist der erste Schritt. Das ist möglich. Darauf können sich Parteien verständigen. Und ich glaube, angesichts der anhaltenden Debatte um die Atomkraft und weil es natürlich bei uns in der Region niemals sich beruhigen wird, kann das eigentlich nur die Perspektive sein. Zweitens, die Sicherheitskriterien, die Herr Gabriel vorgestellt hat, sind in einem ganz wichtigen Punkt dringend verbesserungswürdig, nämlich das vergleichende Verfahren, Untersuchungsverfahren, Suchverfahren ist nicht Teil dieser Sicherheitskriterien. Wir haben ganz genau gelesen, wir sehen, es ist der Politik freigestellt, ein solches Verfahren einzuleiten. Also, wenn man das flankiert, wenn man es ernsthaft will, flankiert man das durch Sicherheitskriterien, durch Anforderungen an die Suche, die das mit implementieren. Mhm. Und drittens, das habe ich gleich am Anfang gesagt, wenn Schluss ist mit der Atomkraft, gibt es Wege für eine Endlagersuche.
Gut. Herr Hohlefelder, die Frage an Sie. Wird es irgendwann einmal einen legislaturübergreifenden Konsens geben, der eben länger dauert als 2-3 Jahre?
Also der erste Punkt ist, es wird in dieser Legislaturperiode keinen Konsens mehr geben. Was die nächste Legislaturperiode angeht, wäre mir die Betrachtung, welche politische Konstellation dabei rauskommt, im Grunde genommen zu eng, weil wir nämlich einen breiten parteiübergreifenden und nicht nur parteiübergreifenden, sondern auch gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage brauchen. Und ich glaube, dass wir diesen Konsens nur dann erreichen, wenn wir das Thema Endlager von dem Thema für oder gegen Kernenergie lösen, wie es der Minister gesagt hat. Und dann bin ich optimistisch zu glauben, dass am Ende Verantwortungsethik gegen Gesinnungsethik siegt.
Gut. Herr Diefenbacher, die Frage an Sie. Der heutige Abend, wie haben Sie den jetzt erlebt und was heißt das für Sie für die Zukunft?
Nee, es ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass es relativ schwierig ist, einen Dialog neu zu beginnen, wie wir am Anfang von Herrn Gabriel auch als Forderung oder als Empfehlung mit auf den Weg bekommen haben, ohne die Lehren aus der Vergangenheit über Bord zu werfen. Da muss es irgendwie ein Verfahren geben, die Lehren der Vergangenheit in einen konstruktiven Dialog zu bringen. Ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass es einen Konsens geben kann, wenn wir nicht über andere Standorte mindestens genauso viel wissen, wie wir jetzt über Gorleben bereits wissen. Und im Gegensatz zu dem, was Sie eben gesagt haben, denke ich nicht, dass es eine unzulässige Verbindung ist zwischen dem Betreiben oder der Frage des Weiterbetreibens von Atomenergie und der Endlagerung. Ich denke, das eine Problem muss gelöst sein, damit man dann Vertrauen hat, dass das andere auch gelöst werden kann.
Dankeschön. Herr Altner, Sie haben an sich Ihr Schlussstatement schon vorhin abgegeben mit sehr viel Werbe und sehr viel Einsatz, trotzdem noch mal ganz kurz.
Ja, doppelt unterstrichen ist ja immer besser. Vor dem Konsens liegt der streitige Diskurs, das muss man sagen. Und dieser streitige Diskurs versucht, gegensätzliche Standpunkte dort, wo es möglich ist, näher zu bringen und zu vereinen. Und was wir zu suchen haben, ist ja die Frage, ob es eine Lösung gibt für die Endlagerung. Das kann einem auch keine Ministerempfehlung abnehmen. Das muss man durchleiden, durchdiskutieren, durchfechten. Und in dem Zusammenhang unterstreiche ich mit Herrn Diefenbacher, wir können gemeinsam nicht die richtigen Fragen im Diskurs stellen, wenn wir nicht die verschiedenen denkbaren Standorte vergleichbar machen. Gerade im Vergleich kommt zum Vorschein, nach was wir zu fragen haben und in welchem geologischen Medium ein Vorzug liegt und in welchem nicht, mit einem Salzstock allein ist das nicht verantwortlich zu entscheiden. Ich will noch mal zum Diskurs zurückkehren.
Herzlichen Dank. Und ich werde Ihnen vielleicht in einem Jahr, wenn ich zurückkäme, berichten können, wie das in der Schweiz läuft, wo wir jetzt dann genau in diesen Diskurs hineinkommen. Wir werden ab nächste Woche wissen, dass es verschiedene Standortmöglichkeiten gibt. Und dann wird bei uns auch wirklich die Emotionen hochgehen und dann werden wir genau diesen Diskurs führen.
Und der dazugehörigen Emotionen, das haben wir auf jeden Fall heute Abend getan. Und wir haben auch eine Reihe von Kriterien benannt, die in eine vergleichende Betrachtung eingeführt werden mussten. Da müssen wir dran weiter ackern.
Ganz herzlichen Dank den Herren hier oben. Herzlichen Dank auch Ihnen. Ich hoffe, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind, die gehen jetzt nicht allzu frustriert raus und werfen und schlagen mir den Kopf ab, aber es war einfach nicht möglich, in der zur Verfügung stehenden Zeit alle anzuhören. Wie gesagt, das war ja nur die Eröffnung eines dreitägigen Symposiums. Morgen werden Sie ab 9 Uhr Zeit haben, den ganzen Tag in Arbeitsgruppen, in Vorträgen über diesen Wege, die zu einem Endlager führen können, zu debattieren, über die Verfahrensweisen. Und am Samstag werden wir uns dann schwergewichtig den Sicherheitsfragen, den Sicherheitsanforderungen widmen. Auch dort werden wir vertieft hineingehen. Ich meinerseits kann nur hoffen, dass der Diskurs zustande kommt, dass Sie aufeinander zugehen, dass Sie aufeinander zuhören und vielleicht haben Sie jetzt, wenn Sie dann rausgehen, dazu auch noch Gelegenheit. Ich glaube, die Frage ist zu wichtig, als dass man sie einfach nur den Technikern, aber auch nicht nur denen, die mit Emotionen arbeiten, überlassen kann. Die Frage muss gelöst werden. Ich glaube, da bin ich auch der Meinung und wir müssen aufeinander zugehen. Ich wünsche Ihnen dabei sehr viel Erfolg und hoffe auch, dass dieses Symposium diesen Diskurs zustande bringt. Schönen Abend und Dankeschön.